Frohe Ostern, liebe Bromantiker. Frohe Ostern, Herr Werner. Hast du deine Eier wiedergefunden?
Ich habe sie noch nicht. Ich suche sie immer noch. Vielleicht finde ich sie doch heute Abend. Aber
in so einem großen Schlepphodensack sind sie auch schwer zu finden, glaube ich. Aber Gott sei Dank sind die ja mit dem Toner von Manscaped hochgezurrt.
Aber warte mal.
Das geht ja gleich wieder los. Oh Gott. Müssen wir den Podcast von vorne starten?
Ich weiß nicht, was unser... Haben wir überhaupt einen Standard noch, wie wir in der Folge starten? Ich sag dir eins, aber mal ganz kurz. Kennst du die... weil es mich jetzt gerade daran erinnert, weil ich mit meinen Brüdern darüber gesprochen hatte. Oder jedes Mal das gleiche Thema aufkommt. Kennst du die Person in deinem Freundeskreis oder in deiner Familie, ein Mann, der immer sagt, er hat die Hosen an zu Hause und immer darauf besteht, also immer wieder, es immer wieder sagt, aber jeder weiß, es ist nicht so.
Ja, die gibt's überall.
Und das, deswegen gibt's überall. Deswegen hatte ich den Spruch Patrick heute Morgen auch geschickt per WhatsApp. Na, hast du schon deine Eier gefunden? Aber du hast nicht drauf geantwortet wirklich. Also bist nicht drauf angesprungen.
Nee, weil ich hier auch seit 7 Uhr sitze. Und meine Notizen nochmal studiere, die ich gestern und übers Wochenende hier vorbereitet habe.
Das freut mich. Und ich glaube, das sollte auch die Bromantiker freuen, weil wir werden heute anfangen, in der zweiten Hälfte dieses Podcasts oder dieser Folge, über die Top 5 Prospects, also Best NFL Prospects reden, auf der offensiven Seite.
Für den Draft.
Für den Draft. Stimmt, muss man auch mal dazu sagen. Weil wir dürfen echt nicht vergessen. Ich sag dir, es kommen immer neue Bromantiker dazu. Deswegen müssen wir ab und zu mal wieder zurückkurbeln und wieder dann doch mal ein paar Sachen erklären, die hier in der Offseason, wie das funktioniert. Weil
guck mal, das ist doch schön. Dann kannst du doch nachher mal den Draft, die Draft, das Draft, der, die, das Draft erklären.
Warte, wie sagen wir denn? Wir haben doch von Run NFL eine E-Mail bekommen. Da war doch drin, dass wir uns alle einigen, wie wir diese Sachen sagen. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern,
was bei Draft stand. Ich soll dir was sagen, du hast ja im letzten, war es ja in letzter oder vorletzter Folge gesagt, ich bin der alte Sack mit den Haaren am Ohr, ich bin stubborn, ey. Ich sag der Draft. Ich sag nicht also, das oder die Draft.
Also du sagst, man hört gar nichts mehr dadurch richtig, oder was? Durch die Haare am Ohr, oder was?
Nee.
Okay,
komm. Ich hör da nur ein sonores Pfeifen. Ah, da kommst du auch noch hin. Wollen wir jetzt mal loslegen? Was ist denn mit dir an Ostern los gewesen?
Ja. Hast du, ich glaube, pass auf, ich glaube,
die Leute... Wie ist das Wetter in Brandenburg eigentlich?
Es regnet gerade.
Vorhin war hier... Echt? Hier war Hagel und richtig Remi-Demi, jetzt auf einmal blauer Himmel. Ich weiß gar nicht, was los ist.
Du Patrick, ich glaube, die Bromantiker erwarten gar keinen Podcast heute, weil wir haben noch gar keine Nachrichten bekommen. Wir nehmen ja ein bisschen später auf, ja, am Montag, Ostermontag. Und wir haben bis jetzt noch keine Nachrichten bekommen. Also ich denke wirklich, dass die Leute entweder beschäftigt sind oder erwarten gar keinen Podcast, dass der vielleicht morgen kommt.
Die schlafen aus. Und wenn nicht, dann überraschen wir sie heute mit einem Bromance-Ei.
Kleine Überraschung.
Und ohne Haare, aber das Ei.
Okay, wir müssen aufhören.
Das ist ja schlimm. So, leg los.
Jetzt geht's los.
Oh komm, die beste Nachricht erstmal, die auch für uns hier in Deutschland, für uns NFL-Fans ja letzte Woche aufgekommen ist, war, dass es gerüchteweise ein Spiel in München oder Berlin gibt.
Ja.
Hast du das gehört?
Ey, ich habe es gesehen und ich drücke die Daumen, dass wir mal ein Spiel bekommen, weil ich glaube, Mann, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Letzte Woche hatten wir noch darüber gesprochen, dass die NFL wahrscheinlich in der Woche den extra Spieltag ankündigt, ne? Den 17. Spieltag. Das haben die dann auch gemacht. Und da kamen gleich danach ein paar internationale Gerüchte, News, dass ab 2022 wahrscheinlich ein Spiel in Deutschland oder Südamerika oder sogar beides ausgetragen werden soll, weil der Plan von der NFL ist, dass dieser extra Spieltag mehr so ein internationaler Spieltag wird, dass irgendwie, keine Ahnung, jedes Team gefühlt irgendwie mal international spielen muss und nicht nur einzelne. Das ist mega interessant.
Ja, in Brasilien boomt der Football auch. Das habe ich schon 2015 gemerkt, als ich mit den Franzosen bei der WM in Canton, Ohio war. Da war auch ein brasilianisches Team dabei. War mir gar nicht so klar bis dahin, dass die so Football stehen, aber Brasilien und dann bei Pro Football Talk von NBCSports.com, da gibt es einen Bericht, da steht interessanterweise, dass die NFL hatte schon lange ihr Auge auf Deutschland gerichtet für verschiedene Gründe. It's a big, wealthy country.
Ja, habe ich auch.
Ich weiß, ich weiß nicht, ob wir groß sind, wealthy, na, mal gucken, wie lange noch, wenn wir noch weiter gelockdown sind, aber das ist nochmal was anderes. And it has a large English-speaking population.
Das ist aber wahr. Das finde ich, die Deutschen sind, ne?
Ja,
echt? Findest du nicht? Also ich finde schon, dass die jüngere Generation, also so in meinem Alter würde ich mal schon sagen, noch so, dass die eigentlich fast alle.
Du bist nicht mehr die junge Generation.
Doch, ich bin 30 Jahre alt.
Ja, genau. Das du bist nicht jung. Mehr in den 20ern. Nee,
ja, okay, denn in den 20ern, okay. Aber bei dir, du hast die Phase übersprungen, erwachsen zu werden, oder was? Weil du bist immer noch diese
ich bin, große nee, ich Baby, bin jetzt ey. Auf der anderen Seite, ich bin schon downhill, jetzt ist auch wieder, ich gehe wieder aber, zurück Richtung Kind.
Aber pass auf, ich finde schon, dass Deutschland sehr, sehr gut ist im Englisch. Dass sehr viele, weil das war ja immer so, wenn du die Amerikaner hattest, die ein Austauschprogramm hier machen, wollten die ja ihr Deutsch üben. Aber alle gefühlt, das sagen die immer wieder, dass die Deutschen dann lieber ihr Englisch üben mit den Amerikanern und der Amerikaner gar nicht Englisch, Deutsch lernt. Weil so viele Deutsche eigentlich eine Grundbasis in der englischen Sprache haben, dass die das verwenden können. Nein, findest du nicht? Okay,
ich finde, wir sind da sehr weit. Die skandinavischen Länder da oben,
ja,
und Finnland gehört nicht zu Skandinavien. Das muss man hier nochmal sagen, sondern Norwegen, Finnland zählt sich nicht zu Skandinavien. Sag mal, ein Finnländer, er ist Skandinavier, dann beschmeißt er dich mit dem Eichsgeweih. Kannst du dich drauf verlassen. Auf jeden Fall, die da oben sprechen richtig gut Englisch, weil die, glaube ich, die ganzen amerikanischen Serien in Original zeigen mit Untertitel. Das heißt, die Kinder gucken diese ganzen Geschichten halt mit Untertitel, aber im Original.
Ja.
Aber wie dem auch sei, 2022 sollen 4 Teams in jedem Jahr ein Homegame abgeben, um international zu spielen. So und das wäre ja cool. Und das Gerücht ist München oder Berlin. Was glaubst du?
Oh, ich hoffe Berlin. Das wäre so cool. Aber
eine dumme Frage. Ja,
natürlich sage ich Berlin, das ist doch zu Hause.
Den Brandenburger zu fragen.
Aber im Olympiastadion, das ist schon geil. Ne? Aber in München wäre auch cool. Aber dann mal, ich gebe dir noch eine Chance, mal kurz live dich dazu äußern. Lies mal noch mal kurz, was du da in den Notizen geschrieben hast.
Hä? Was habe ich denn in den Notizen?
In den Notizen in unserem Ablauf. Lies mal noch einmal da bei dem Punkt vor, was du da hingeschrieben hast, als Überschrift für diesen Punkt, dass wir sie ansprechen.
Rumors.
Ich gebe dir noch. Warte. Immer noch falsch?
Hä?
Ja, ist immer noch falsch. Ich gebe gerade Patrick eine Chance, Rumors richtig zu schreiben.
Ja, Rumors. Meine Güte.
Ah, komm schon, da ist er. Aber ich dachte.
Ja, meine Güte.
Ich bin mir nicht mehr so sicher nach dem Cheater-Schummler-Skandal. Manchmal kommen da so ein paar Sachen bei dir. Aber du bist, du sprichst ja wirklich perfektes Englisch. Nee? Aber manchmal schreibst du dir Sachen rein, deswegen weiß ich immer nicht, ob du müde warst oder weil den Cheater-Skandal seitdem hattest, das war wild.
Meine Güte, das klären wir, das, was du gerade gesagt hast, ne? Das klären wir mal ein anderes Mal auf. Aber wir hoffen natürlich, dass das Spiel kommt nach Deutschland, egal ob München oder Berlin. Hauptsache, es kommt. Ja, nächstes Ding. Oh, vor allem was? Erzähl mal ruhig. Gib mal weiter Gas,
heiß bist. Ich hatte dann in den Kommentaren auf Instagram, wo so NFL Deutschland und wir das gepostet hatten, also auf der Football-Bromance-Seite, da waren da Leute, lohnt sich gar nicht. Ich so,
lohnt sich gar nicht?
Das Stahl, ich würde denken, wenn die das ankündigen, sind die Tickets weg. Also das Stadion ist voll.
Ich sag tatsächlich, die Stadien in Deutschland werden schneller ausverkauft sein als in London.
Ich glaube auch. Also wenn die uns ein Spiel geben, ist das ausverkauft ASAP.
Natürlich. Da guck mal, was dann kommt, nämlich aus Polen, Tschechien, also von überall, weil jetzt kannst du halt fahren mit dem Auto, musst nicht fliegen, der Pfund ist nicht so teuer. Nee, da kommt alles von Frankreich, alles, was um Deutschland rum ist, kommt alles nach Deutschland geströmt. Also ich glaube, das Ding wird in 0, nichts ausverkauft
sein. Auch. Ich hoffe, das wär schon geil. Habe ich dir mal gesagt, dass ich immer gehofft hatte, damals als Spieler, wo ich noch aktiv war, dass ich irgendwann mal London spielen werde. Das war immer so ein bisschen so insgeheim so ein kleiner Traum, weil man noch nie so nah an zu Hause war, um ein NFL-Spiel zu spielen. Aber es hat nie funktioniert. Ja. Ich glaube, auch keiner von den anderen Deutschen hat jemals in London gespielt, oder?
Oh, warte.
Hat irgendein Deutscher,
aber es hat doch, hat nicht, ich glaube, Markus Kuhn und auch Vollmer haben doch in London gespielt,
nein,
oder
nein,
nicht?
Nein, die Patriots haben, nein. Vollmer hat, nein. Markus Kuhn auch nicht. Ich glaube, jetzt wo du das trotzdem nochmal sagst und so reagiert hast, Moritz Böhringer war mit den Vikings mal hier, ne? Aber er hatte ja nicht gespielt, er war ja im Practice Squad. Na, keine Ahnung. Aber das war immer so, das wäre so geil gewesen, weil es ist ja trotzdem ein Katzensprung für die Deutschen nach London zu kommen, anstatt in die USA. Da wären dann wahrscheinlich nochmal ein paar mehr Freunde gekommen und Familie, ne? Das wäre schon cool gewesen.
Mama Werner wäre mal vorbeigekommen.
Ja, das wäre geil.
Aber weißt du was? Wo wir gerade bei London sind, auch eine Nachricht. Das erste, am Donnerstag, letzten Donnerstag wurde es announced, das erste London-Spiel steht fest. Oder zumindest welches Team ein Heimspiel in der NFL International Series spielen wird. Nämlich die Atlanta Falcons haben am Donnerstag announced, dass sie planen, eins ihrer Heimspiele im Oktober im Tottenham Hotspur Stadium zu London zu spielen.
Das ist schon krass,
ne? Wo ich gesagt habe, okay, weil ich habe mich noch gefragt, ey, ob es London Games geben wird? Also scheinbar ja.
Ich habe mich auch gefragt, aber die NFL hat ja auch schon angekündigt, dass die dieses Jahr in den USA volle Stadien, also volle Kapazität an Fans zulassen. Hat Roger Goodell schon gesagt.
Ja, aber wundert dich das? Guck mal, die haben 320 Millionen Einwohner ungefähr und es sind jetzt schon irgendwie was, 150, 160 Millionen, die Hälfte ist geimpft.
Echt, ja?
Jetzt, so schon. Nach 3 Monaten. Wir in Deutschland, weißt du, wie viel wir in Deutschland geimpft haben?
Ich will es gar nicht wissen.
5 Millionen, glaube ich. Also wir hinken ein bisschen hin und her. Hinken ein bisschen hinterher, aber das wundert jetzt mich nicht, denn der Rubel muss ja auch wieder rollen.
Aber für mich in meiner Situation, wo ich jetzt hier gerade bin, so weil ich bin wirklich eigentlich nur auf... Ja, zu Hause so, ne? Ich gehe eigentlich nirgendwo hin.
Zu Hause.
Das fühlt sich generell, wenn ich die ganzen Kollegen sehe, auch zum Beispiel Kasim und Jakob Johnson, die ganzen anderen Deutschen, wo sie halt, wenn sie in den USA sind und auf Instagram Sachen posten, ich habe immer noch das Gefühl so, wir sind übertrieben im Lockdown und die Amis leben noch voll so normales Leben, oder? So, und wie kommt das mir gar nicht so extrem vor da drüben?
Aber die Zahlen sind gerade. Das stimmt, ich habe gerade vor ein paar Tagen, gestern oder vorgestern mit meinem Mentor-Coach Werl gesprochen, der in South Carolina wohnt und der sagte auch, ja, unsere Zahlen gehen da nach unten. Die waren ja bei über 300.000 neuen Fällen irgendwie dieser pro Tag. Das war ja die Spitze in Amerika. Jetzt sind sie, glaube ich, bei ein paar und 60.000. Gemessen an der Bevölkerung. Wir haben Viertel.
Deine
wir
Nägel haben ungefähr die so hart, ne? Also wirklich. Ich weiß,
meine Nägel?
Ich weiß, deine Töchter haben das gemacht, ne? War schön. Aber du musst die Hand unten lassen, weil du lenkst mich komplett mit diesen Nägeln.
Was?
Ich habe keine Ahnung.
Was macht dich denn daran so nervös? Das sieht doch gut aus. Nicht.
Du hältst die so voll in die Kammer auch rein.
Ich halte die nicht in die Kammer. Nun, hör doch mal auf, ich hatte doch gerade einen guten Gedanken, ey. Auf jeden Fall, wir haben ja eigentlich im Verhältnis ungefähr genauso viele neue Fälle pro Tag wie in den USA. Aber da ist schon wieder, wie alles ist Jupti und wir sind hier komplett abgeschlossen. Aber wir sind ja keine Politik, sondern wir wollen nicht drauf eingehen. Aber, guck mal, England...
Ich hoffe, alles wird... Pass auf, lass weg von den ganzen Corona, aber wir hoffen, dass in Oktober sind die, ne? In Oktober, ja.
Ja.
Dass alles wieder okay ist, dass man sowas machen kann.
Guck mal, jetzt in England ist der, 4. April, 2300 neue Fälle. Alter, wie ist das da gedroppt? Und da war ja, London war ja, dachte ich, da kommt die Zombie-Apokalypse. Und jetzt ist, da war Lockdown und hardcore geimpft. Und jetzt sind sie von von 60.000 runter auf 3.000 Fälle. Da hängen wir noch ein Biden hinterher, aber ja, das heißt ja vielleicht, die geimpft sind, dürfen dann ja vielleicht rüberfliegen, Herr Werner.
Ja,
das was ist denn mit uns? Können wir denn live rüber überhaupt für die London Games machen, wenn wir nicht geimpft sind? Müssen wir sie vielleicht aus München machen? Wahrscheinlich, ne?
Ich bin der Letzte.
Oder Stecker. Stecker macht's allein.
Der wurde schon geimpft, oder? Wurde er schon geimpft?
Der ist der Älteste. Wenn einer geimpft wird, dann Stecker. Ey.
Ja, aber dann bist du ja der zweiten Welle dran wahrscheinlich, oder?
Nein, bei zweiten Welle ist noch Roman Motzkus, auf jeden Fall noch Carsten Spengemann. Da sind noch ein paar vor mir.
Ist Carsten älter? Seid ihr nicht gleich alt? Wie alt ist denn Carsten? Nein.
Carsten ist älter als ich.
Echt, ne?
Ja.
So, aber nein.
Auch wenn er noch aussieht wie ein junger Gott, er ist älter als ich.
Die NFL plant auf jeden Fall, dass alles okay sein wird, aber sonst hätten die es ja nicht angekündigt. Aber ich bin sehr interessiert, wie das ausgehen wird. Ne?
Ich bin sehr interessant als nicht normalsterblicher.
Hey, du drehst aber, ich sag dir, der dreht auch alles, man kann hier nichts. Also, dann gehen wir mal von, wo würdest du denn gerne das Spiel sehen, wenn es nach Deutschland kommen sollte? München oder Berlin? Natürlich, Rand würde sehr gerne, dass es in München ist, weil sie in München sitzen.
Ja, aber eigentlich musst du so ein Spiel in Berlin machen, in unserer
Oder
Hauptstadt.
So Olympiastadion so? Das ist trotzdem traditionell.
Ja ich finde ja diese Laufbahn um das Feld total kacke.
Das ist einfach, die Atmosphäre geht da flöten, ne? Weil es so weit auseinander ist.
Oh, weißt du, wo das Ding hin müsste?
Jetzt kommt's.
Oh, BVB-Stadion, ey. Dortmund.
Du, da war ich noch nicht. Ich kenne mich da echt nicht aus. Aber sieht immer brutal aus.
Ey, in Dortmund, warte mal, die haben doch, wie heißt der nicht, Signal Iduna Park. Warte, wie viel passen denn da rein? Das ist doch auch so absurd groß, oder
nicht? Welches Stadion ist eigentlich das größte Stadion in Deutschland? Ist es das Olympiastadion?
Keine Ahnung. Aber guck mal, da passen 81.000 Leute rein ins Westfalenstadion. Boah, das ist nicht so schlecht. Oh, und wenn du dir die Bilder anguckst, guck mal, keine Tatanbahn, richtig hoch und eng. Oh ja, da müsste ein NFL-Spiel sein. 81.000, so eng, geil. Aber du, ich weiß ja auch nicht, wie das 22 denn mit uns ist, weil wenn wir so weiter impfen, haben wir nächstes Jahr dann vielleicht ja schon 20 Millionen geimpft. Naja, gut. Ich denke jetzt nicht, ich hau auf unsere Regierung rum, ich bin völlig neutral. Dies ist ein Sport-Podcast. Hab ich mich verraten. Ein Sport-Podcast.
Oh, du. So,
aber wir brauchen ein Update. Die Leute wollen ein Update. Was ist mit Deshaun Watson los?
Also es wird immer...
Es wird nicht einfacher, sagen wir so.
Es wird nicht einfacher, es wird wilder. Wir sind jetzt bei 21 Frauen, die...
Richtig.
Ihn wegen sexuelles, warte mal, Fehlverhalten, ne? So haben wir das genannt, also die Übersetzung.
Richtig.
Mit dem gleichen Anwalt, also der eine Anwalt repräsentiert 21 Frauen.
Tony Busby.
Genau. Noch ein Update.
Was heißt das eigentlich auf Deutsch, Busby? Sumbine? Busby?
Sumbine.
Tony Sumbine?
Die Amis haben wieso die geilsten Namen. Es ist einfach.
Aber das ist jetzt schon, puh.
So, der Stand aber, also mein letzter Stand, keine Ahnung, ob du noch was anderes gelesen hattest, dass bis jetzt noch keiner irgendwie Evidence.
Beweise
vorgelegt haben, ne? Das war der letzte Stand bei mir. Und Deshaun Watson und sein Team sind, jetzt kommt das was für mich, verstehe ich gar nicht, die sind rausgegangen und sind an andere, an andere Frauen gegangen, mit der er auch gearbeitet hat und hat Statements von denen geholt. Und da waren halt Statements sozusagen, sind an die Öffentlichkeit gekommen, dass Deshaun Watson war sehr professionell, verstehst du, was ich meine, so ein bisschen als Verteidigung. Und es sollen 18 Frauen, pass auf, das sollen 18 Frauen sein, die ein Statement abgegeben haben, das für ihn spricht, ne? So, hier ist mein Problem damit. Du bist ein professioneller Athlet, du hast 21 wie haben wir sie genannt? Die nochmal eine weibliche
Masseurin. Klägerinnen. Also Masseurin, ja.
Masseurin. Ja, genau. So, 21 von denen plus 18 von denen, die ein Statement abgegeben haben für Deshaun Watson. Wie viele Masseuren hat der denn in seiner kurzen Zeit in der NFL? Ich kann es dir sagen, ich hatte über 3 Jahre, und es war schon viel, dass man abwechselt, vielleicht 5. Wie kannst du so viele verschiedene Personen haben? Also das war bei mir gleich so, ich sag so, hä?
Das ist ja das Problem, was ich, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, gesagt haben, warum, wenn du Deshaun Watson bist,
da hast du 2, 3, die du rotieren kannst, in deinen Schedule, genau. In deinen Plan.
Aber die vertrauenswürdig sind, die vom Facility oder vom Management irgendwie durchleuchtet worden sind, daraufhin, dass die dir nichts irgendwas andichten, nur weil sie Geld wollen.
Wir sind bei 39 Frauen, die involviert sind, mit Namen.
So, das heißt aber nicht, dass er das nicht getan hat, ne? Das wissen wir nicht. Interessanterweise ist am 31. März hat dieser Busby, der ja der Anwalt von allen Klägerinnen ist, will nicht mit der Polizei zusammenarbeiten. will keine Angaben, keine Informationen und Beweise mit der Polizei in Houston teilen.
Aber ich verstehe jetzt generell den Punkt da nicht dahinter. So, das ist doch aber der nächste Schritt, oder?
Ja, aber er wirft ja der Polizei in Houston vor, dass sie in dem Fall nicht neutral handeln.
Ach so.
Also
er geht dann wahrscheinlich über irgendjemanden sozusagen anderen.
Ja, der Sohn des Gegners, guck mal, der Sohn vom Anwalt von Deshaun Watson ist im Kommandostab der Polizei. Das heißt, der könnte ja dann irgendwas verschwinden lassen. Was natürlich jetzt auch schon jetzt nimmt das schon echt ein bisschen absurde Form an, ne?
Ja, das ist wild. Jetzt ist es,
Weil eigentlich sagst du damit, ich vertraue unserem Rechtssystem nicht mehr. So, dann kam ja die Masseurinnen, die Watson zur Seite stehen. Und jetzt, vorgestern hat jetzt die strafrechtliche Ermittlung gegen Deshaun Watson hat jetzt begonnen. Jetzt ermittelt auch die Polizei. Erst war es nur zivilrechtlich, jetzt ist es auch strafrechtlich. So, und Watsons Anwalt begrüßt das, dass die Polizei jetzt in diesem Fall, ja.
Du hast deine Kopfhörer drin, ne? Und sind an.
Ja, wieso?
Okay,
ja, wieso?
Das ist mir gerade einmal klar.
Ja, gut.
Wollte nur sicher.
Nun, auf jeden Fall, das Ganze wird immer absurder und abstruser, finde ich. Und alles, was wir machen können, ist dabei bleiben und gucken, was passiert. Weil ich bin echt gespannt. Das ist schon merkwürdig. Aber komm, es gab letzte Woche noch einen fetten Blockbuster-Deal. Der war dick. Herr Werner.
Oh, ein dickes Ding. Ja, der Receiver Tyler Lockett von den Seattle Seahawks hat einen neuen 4-Jahres-Vertrag bekommen. 69,2 Millionen mit 37 Millionen garantiert. Er hatte jetzt seine zweite Saison in Folge mit über 1000 Receiving Yards. Also er hat es schon verdient. Ne? Also Tyler Lockett ist ein fester Bestandteil dieser Offense und sehr, sehr wichtig für Russell Wilson. Jetzt auch mit DK Metcalf und die schon sehr gute 1-2-Punch auf der Receiver-Position. Aber irgendwie kam das aus nichts so ein bisschen. Ne? Man hätte gedacht, wusstest du das? Und ich bin, da mache ich eine Mathe, muss ich nochmal sicher gehen. Aber ich glaube, die Seattle Seahawks haben nur 3 Draftpicks.
Holy Jesus.
Hast du das schon mal gehört? Das hat letztes Mal ein Romantiker geschrieben. Nee, auf irgendeinem Post. Das muss ich jetzt nochmal ganz kurz fact-checken. Aber ich hatte das eigentlich auch noch gesehen.
Aber sag doch mal, was hältst du denn? Er macht denn ja 17,3 Millionen Alter,
die
pro
haben
Jahr.
Die haben wirklich 3 Picks nur.
Das ist nicht viel.
Ein 2-Runden-, 4-Runden-, 7-Runden-Pick. Und das ist nicht gut, weil die haben noch eine riesen Baustelle, warum ja Russell Wilson immer noch, sozusagen da angeblich der Beef sein soll, weil er nicht gut beschützt wird. Was denke ich, das ist natürlich eine hohe Summe, weil, weiß ich nicht, Tyler Lockett ist nicht mehr der Nummer 1 Receiver dort. Das ist DK Metcalf. Aber er ist eine sehr, 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 sehr gute, so 1B, würde ich sagen.
Echt? Findest du?
Ja, ich finde Tyler Lockett, er ist schon klatsch, ne? Also er ist nicht so konstant wie die.
Aber ich wollte nur, findest du, dass er 1B ist? bei den
ja,
ich denke, finde, er ist der Nummer 1 Receiver.
Nein. Also ich denke, DK Metcalf ist schon der, also für mich ist DK Metcalf der Nummer 1 Receiver. Tyler Lockett war der Nummer 1 Receiver, aber ich glaube, DK Metcalf hat das gerade ein bisschen, weil ich glaube, als, okay, du als ehemaliger oder, weiß nicht, bist du noch Coach? So, pass auf.
Ich Defense, bin gar nichts.
So, Defense-Koordinator, also ich würde mich auf DK Metcalf konzentrieren, bevor ich Tyler Lockett nehme. Mein Gameplan.
Ja, du, wenn du dir die Yards anguckst, 1300 Yards, DK Metcalf, 83 Catches, 10 Touchdowns, das ist schon amtlich. Tyler Lockett hat 100 Catches für 1054 Yards und 10 Touchdowns. Aber ich müsste jetzt mal gucken, was bei Third Down passiert. Erinnerst du dich an diesen wahnsinnigen Catch in der Ecke?
Ja, ja, genau.
Von Tyler Lockett. Also ich
der ist schon gut, das meine ich ja, er ist schon gut, aber DK Metcalf hat dieses Breakaway-Speed, der hinter eine Defense rennen kann, jeden Play. Das hat Tyler Lockett nicht.
Aber Tyler Lockett hat, jetzt kannst du natürlich sagen, was ist wichtiger? Mehr Yards oder mehr Catches?
Ich nehme jemanden, der, also ich bin kein Coach, ich nehme den Typen, der mit jedem so Backyard-Football spielen kann, renn einfach tief und der kann hinter den Cornerback in Safety rennen jedes Mal. Den nehme ich als mein Nummer 1 Receiver. Anstatt der Typ, der über die Mitte und ich sage, deswegen habe ich ihn auch 1B genannt, weil ich denke schon, dass der nicht nur so eine normale 2 ist, wie bei anderen Teams, wo du manchmal eine klare 1 hast und eine klare 2. Da ist schon
eine 2 ist er nicht. Und guck mal, wenn du dir, weißt du übrigens, dass er mit seinen 17,3 Millionen ist er gerade mal eben in den Top 10, ne?
Also ich habe jetzt gesehen, nicht die überbezahlt. Eine Menge
der Asche Hopkins. DeAndre Hopkins 27,3 Millionen.
Aber das ist nicht sein Base Salary, das ist ja kombiniert mit den ganzen Signing Bonus.
Average, so, ja, oder? Aber Average, das ist ja bei allen so. Average Salary so. Per Year 27,3, Julio Jones 22, Keenan Allen 20, Amari Cooper 20, das ist overpaid meiner Meinung nach. Michael Thomas 19,3 Millionen, Tyreek Hill 18, OBJ 18, Allen Robinson 17,9. Und er ist jetzt die neue Nummer 9 in der Top 10 mit 17,3 und dann kommt Mike Evans mit 16,5 Millionen.
So, aber ich finde, der passt aber genau rein, wo er so ein bisschen auch platziert ist mit dem Gehalt, ne? Wo das so anfängt. Wenn man jetzt so, wer sind die besten Receiver in der NFL? Mike Evans ist hinter ihm, das ist aber auch immer das Timing von den neuen Verträgen. Ich nehme Mike Evans über einen Tyler Lockett, bin ich ganz ehrlich. Aber der passt, also ich das ist schon gut auskalkuliert, ne? Wo er da gerade ist mit
ja,
seiner...
Ja, würde ich auch sagen. Deshalb wollte ich das nur mal einordnen. Well deserved. Well deserved. Und ich glaube, Russell Wilson ist auch happy, dass er seine Anspielstation 1A, 1B, was auch immer, behält seine Anspielstation. Aber sie brauchen sie jetzt auch nochmal ein paar Offensive Linemen.
Also wenn die nicht mit den 3 Draftpicks, die sie haben, 3 Offensive Liner und hoffen, dass die 2 aus 3 irgendwie zukünftige Starter sind in Offensive Line, weiß ich auch nicht. Aber ist lustig, Russell Wilson hat immer noch nicht sich irgendwie geäußert zu diesen ganzen Trade-Gerüchten, ne?
Ich glaube, da geht massiv im Hintergrund was ab und je näher wir Richtung Draft kommen, desto mehr wird das da im Hintergrund wahrscheinlich noch an Geschwindigkeit aufnehmen. Aber wo wir gerade vom Draft sprechen, wir atmen jetzt mal kurz durch und dann widmen wir uns mal unseren Top 5 auf der Position des Passempfängers, Running Backs und Quarterbacks. Und nächste Woche werden wir wahrscheinlich aus Zeitgründen dann uns die Defense und die Offensive Line vornehmen. So, liebe Bumantica. Wir haben, 80% Männer? Vielleicht sogar 85% Männer hier. Also, aufgepasst. Aber diese Ad ist natürlich nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Aber die wissen schon Bescheid. Die sind besser als wir Männer.
Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen besser sind, um sich selber zu kümmern als Männer.
Das stimmt. Also, aufgepasst, liebe Männer. Kollege AG1 liefert gerade, auch für Männer, ein starkes Nährstofffundament für den Tag. Hört zu. Wie ihr wisst, sind wir schon seit langer Zeit mit AG1 verheiratet. AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, einem Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. So, und Björni erzählt euch jetzt mal, warum, liebe Männer, ihr zuhören solltet, was das für euch tun kann.
Ja, ein paar unserer liebsten Vorteile von AG1. Erhaltung der Haare. Oh, heikles Thema bei Männern. Vor allem bei mir, Patrick. Ich habe ein natürliches Comeback gestartet hier. Leute glauben mir das nicht, aber es war alles naturell.
Ja? Warst nicht in der Türkei?
Ich war nicht in der Türkei. AG1 trägt mit Biotin, Zink, ja, zur Erhaltung normaler Haare bei. Biotin kennen Frauen nämlich schon längst, dass es ein B-Vitamin, B7, das nachweislich gesundes Haar unterstützt. Kupfer trägt zusätzlich zu einer normalen Haarpigmentierung bei, Stichwort, graue Haare. Ja, okay, aber bei mir wird es auch grauer darum, weil ich kenne es auch so. Also, und das sind teilweise auch die gleichen Nährstoffe, die essentiell für schöne Haut und Nägel sind. Deswegen, Patrick, ich sag dir, die Zuschauer da draußen sagen, meine Haut ist besser geworden über die Zeit, wo ich bei RTL sitze, ey. Ich sag's dir, ich so, shit, okay.
Und deine Nägel sind auch besser geworden, deshalb kaust du auf denen oder was?
Nee, ich kau nicht auf meinen Nägeln, so. Aber es wird noch spannender, denn Haare hin oder her, jetzt geht's um richtige Männlichkeit im biologischen Sinne. AG1 unterstützt nämlich auch die Erhaltung des Testosteronspiegels, boah, der Spermabildung und der männlichen Fruchtbarkeit. Aber das brauche ich nicht mehr, Leute. Ihr habt viel Kinder. Leute, ich muss aufhören. Also ich hab zu viel Fruchtbarkeit. Dafür sind Zink und Selen wichtig, die in AG1 enthalten sind. Also, was kommt, erzähl. Was ist aber noch wichtig, wenn der Testosteronspiegel unterstützt wird, Patrick?
So, AG1 ist auch eine Unterstützung für euren Stoffwechsel. Man kann ihn sich wie eine rund um die Uhr arbeitende Fabrik im Körper vorstellen, ne, die Nahrung in Energie umwandelt, um verschiedene Körperfunktionen anzutreiben. Diese Energie, die kann ich echt gut gebrauchen.
Voll mit dem den ganzen Trips, Moment, die wir gerade haben.
Reisen, ja? Kinder, viel Arbeit.
Jetlag. Da braucht man echt jede Unterstützung. Also, für die Bromantiker, wie immer, ja, Leute, hört zu. Unterstützt eure Gesundheit auf drinkag1.com/bromance und sichert euch bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 € gratis dazu.
Die wir jetzt hier natürlich am Start haben, denn wir sind gerade unterwegs.
Wir sind gerade unterwegs in den USA. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich Freihaus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Für mich immer das Wichtigste, wenn wir Werbung machen, wenn es so eine Abo-Sachen sind, wenn Leute nicht glücklich sind.
Dass sie jederzeit raus können.
Das ist sehr wichtig. Also, alle Informationen wie immer in den Shownotes.
Also, auf geht's, Herr Werner. Womit willst du anfangen? Passempfänger, Running Backs, nein, Quarterbacks.
Wir müssen mit den Quarterbacks anfangen. Das ist wahrscheinlich auch die schnellste.
Oh.
Ja, aber du siehst ja selber. Und das finde ich mega geil. Ich finde es mega geil, wo wir schon als Football-Community stehen gerade in Deutschland. Weil vor 2-3 Jahren hat kein Schwein die Offseason interessiert. Oder sagen wir es mal so. Schon natürlich die Hardcore-Fans unter euch, die haben
aber
schon
euer
Research gemacht. Wir reden immer, wenn wir sozusagen, ihr müsst verstehen, wir probieren immer aus der Mediensicht das zu sehen, wie viel Interesse da ist, Zuschauerzahlen, Zuhörerinnen. So, weißt du, was ich meine? Das ist halt, wie kriegt man was mit? Und es interessiert viele von euch da draußen jetzt, was auch in der Offseason passiert. Und ich finde es geil. Weil es ist interessant.
Aber Björn, ich habe einen Vorschlag. Lass uns doch ein bisschen den Spannungsbogen aufbauen und mit den Running Backs anfangen, die wahrscheinlich am wenigsten interessant sind, aber immer noch interessant. Dann kommen wir zu den Passempfängern und dann die Climax.
Okay, weil ich dachte schon bei den Quarterbacks, weil gefühlt jeder über die Quarterbacks, also da sind, glaube ich, nicht so krasse Überraschungen drin. Aber lass bei den Running Backs, wie gesagt.
Ja, und da muss ich, muss er das nochmal reinreiben. du bist der Reinreiber. Also,
pass auf, wir machen das so. So haben wir das letztes rückwärts. Jahr gemacht, auch genau, wir gehen rückwärts und dann du sagst dann sozusagen ein Spieler, dann sage ich einen Spieler. Und wir werden wahrscheinlich sehr viele doppelt haben, deswegen, komm, fang mal an. Running Back, dein 5 gerankter Running Back aus College Football.
Nummer 5.
Für den Draft.
Genau, es ist Kenneth Gainwell, Running Back von Memphis, hat dieses Jahr nicht gespielt. Genau wie zum Beispiel Ja'Marr Chase, Receiver von LSU, hat die Option gezogen, rauszugehen. Hat aber 2019, war an der Highschool ein Dual-Threat-Quarterback, Running Back im College gespielt und letztes Jahr, also 2019, echt geschreddert. Ne? 1459 Yards über dem Boden und 610 Yards durch die Luft. Also combined 16 Touchdowns über 2000 Yards. Er ist eher auf der kleineren, schlankeren Seite, 5 Fuß 11, 201 Pfund nur. Das ist eigentlich Receiver Size, ne? 1,80, 90 Kilo, zu 1,92 Kilo.
Ah, das aber, wollte ich mal aufmachen. Ich habe alles im Englischen hingeschrieben. Ich muss noch mal ganz kurz die Übersetzungstabelle für die Größen aufmachen hier.
Okay, aber er ist mehr so ein Outside Runner und vor allem ist er für mich so ein Running Back, der beim dritten Versuch, also Third Down, ist er der Running Back aus dem Backfield wie Alvin Kamara. Ballfang, 610 Yards Receiving, das ist schon amtlich. Ja, er hat dieses Jahr nicht gespielt oder letztes. Aber weißt du was, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, weil du hattest ein Jahr Zeit, deinen Körper wirklich bereit zu kriegen und du kriegst einen Spieler, der völlig gesund ist.
Vor allem auf der Running Back Position ist es wichtig, nicht die ausgelutschten sozusagen, umso mehr Carries du hattest in deiner Karriere, vor allem auf der Running Back Position, sagt man einfach, der hat schon viele Meilen auf den Rädern, ne? Und deswegen war es gar nicht so schlau, also so schlecht von ihm, einfach draußen zu bleiben, ne?
Weil, da haben wir ja noch ein paar mehr von. Aber guck mal, beim Pro Day ist er 4-4-5 gelaufen. Das ist schon ziemlich zügig. Und wie gesagt, ich glaube, der ist, obwohl er undersized ist, ist er im Pass Protection jetzt keiner, der ein Hasenfuß ist. Und aus dem Backfield raus, Third Down. Für mich ist das ein guter zweiter Running Back schon im ersten Jahr mit Value in Special Teams. Und als Third Down Back ist meine Nummer 5.
Ja, der ist auch in meiner Top 5 drin, aber mein Fünfter ist Trey Sermon. Alle, die College Football mit uns verbracht hatten über der letzten Run-College-Saison, den haben wir spät öfters gezeigt, weil der auch in den College-Halbfinalen war. Und ich mochte ihn schon die ganze Zeit. Er hat die ersten 3 Jahre, das wusste ich gar nicht, das habe ich vergessen, der war die ersten 3 Jahre bei Oklahoma, dann ist der, dadurch, dass das Backfield bei Oklahoma und die hatten Jalen Hurts, die hatten eine richtige Rotation und Jalen Hurts war ja ein Quarterback, der auch sehr oft den Ball selber getragen hat, dann hat er irgendwann keine Carries mehr gesagt. Ich habe mir ein Interview angeguckt, das hat er erklärt, warum er die Entscheidung gemacht hat, rauszutransferieren aus dem College und ist dann zu Ohio State gegangen. Also er war nur dieses letzte Jahr bei Ohio State. Hatte gesagt, ey, das war einfach eine Entscheidung. Ich hatte nicht die Chance, genügend Carries zu bekommen, zu zeigen, was ich kann. Und das ist das, was wir immer sagen im College: Du hast deine 4 Jahre. Manchmal musst du auch harte Entscheidungen machen. Und das war für ihn, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Er war nicht schlecht bei Oklahoma, aber er hat nicht so viele Carries bekommen, wie er erhofft hatte. Vor allem in seinem Juniorjahr hatte er nur 54 Carries. Dann hat er sich verletzt an seinem Knöchel. Aber in seinem zweiten Jahr, in seinem Sophomore-Jahr bei Oklahoma, hat er 947 Yards, 5,8 Yards pro Lauf und 13 Touchdowns. Also der hat auch schon früh abgeliefert in seiner Karriere. Er ist nicht so ein One-Year-Wonder. Was aber gar nichts heißt heutzutage, weil viele Spieler, wie zum Beispiel auch Joe Burrow, rasieren ein Jahr im College und sind trotzdem sehr, sehr gute NFL-Spieler oder was man bis jetzt sieht. Hat sich dann aber entschieden, in das Transfer-Portal zu gehen im College-Football. Dann hat er sich für die Ohio State University entschieden, weil Justin Fields und er sehr gute Freunde sind. Und haben, ich weiß nicht, ob die aus der gleichen Gegend kamen, aber die haben zusammen trainiert. Den müssen sie ja irgendwie aus der gleichen Gegend kommen. Auf jeden Fall hat er ja in diesen paar Spielen, da könnte ich auch noch alle erinnern, Ohio State hat ja erst irgendwie am 24. Oktober angefangen, College Football zu spielen, weil sie erst gesagt haben, dass sie nicht spielen. Stell dir mal vor, du gehst raus, du transferierst, dann kommt Covid, du suchst dir eine Schule aus und deine Schule spielt nicht. Da hat er auch gesagt, ey, da war es für mich eigentlich, gab es nur eine Option, ich habe mich schon entschieden für Ohio State. Es war, ey, wenn wir spielen, dann spielen wir, wenn nicht, dann mache ich einfach, dann bereite ich mich vor auf die NFL. Aber er sagt, zum Glück konnten die spielen, weil die ersten paar Spiele waren nicht so dolle von ihm, aber er war, was er selber gesagt hat, schon in diesen Draft-Mentalität, so Combine-Training, ich habe es euch auch schon mal, für alle, die schon von Anfang an dabei sind, Combine-Training, dass du gut aussiehst, und Football-Training ist was komplett verschiedenes, komplett anderes Training. Heißt, er war nicht wirklich in diesem Football-Shape, sondern mehr so Combine-Shape. Du siehst gut aus, rennst schnell, wie auch immer. Das ist schwer zu erklären. Aber es ist wirklich so, dass es ein anderes Training ist.
Du siehst gut aus, du rennst.
Ja, du willst in deiner Unterhose gut aussehen. Weißt du, wenn du da rennst und deine 40 muss schnell sein. Die rennen alle.
Bist du auch in Unterhose?
Ich bin in der Unterhose, hatte aber mein T-Shirt an, aber auch so ein sehr enges. Ich konnte nicht atmen. Aber auf jeden Fall, dann zum Schluss, da war dann 3 Spiele. Michigan State, dann Northwestern am Big Ten Championship und dann gegen Clemson hat der kombiniert für 600.
Warte mal ganz kurz, ich habe nur kurze Frage. Hast du nicht eben gerade zu mir gesagt, ich soll nicht so viel labern?
Ich weiß auch nicht warum.
Ey, du redest jetzt 10 Minuten über Trey.
Ja, sorry.
Ey, sag mal, pass auf, ey, Romantiker, der hat mir, bevor der Podcast angefangen ist, hat er mir einen 10 Minuten Sermon, einen Vortrag gehalten, dass ich immer so viel laber und zu tief reingehe. Und jetzt redet er hier 18 Minuten über Trey Sermon.
Sorry, okay, ich beende es jetzt hier. Der hat 36 Yards in diesen drei Spielen gemacht gegen Northwestern, die sehr, sehr gut waren dieses Jahr. Da hat der 331 Rushing Yards und gegen Clemson, die sehr, sehr gut sind. Trey Sermon, ich find ihn sehr underrated. Er hatte ein bisschen Verletzungspech, wo er bei Oklahoma war. Dann natürlich das ganze Covid. Das ist ein sehr, sehr guter Running Back. Der rennt sehr, sehr hart, bricht viele Tackles, hat aber trotzdem gleichzeitig, ist er sehr, sehr explosiv. Und hier, du hast es schon gesagt, den Pro Day. Wir haben ja kein Combine, sondern wir haben die Pro Days nur, wo alle Zeiten unofficial sind. Aber er ist auch eine 4-5-7 gerannt, was durchschnittlich ist für einen Running Back. Ist nicht schlecht, aber auch jetzt nicht komplett schnell, aber er hat einen sehr, sehr guten Vertical Jump, also nach
komplett
oben.
Komplett schnell.
Ja, 37 Inches nach oben, was sehr, sehr gut ist. Und dann ein Broad Jump, also aus dem Stehen nach vorne springen, 10 Feet und 5 Inches, auch sehr gut. Und was alle beim Pro Day, wo der Pro Day vorbei war, Ohio State, wo alle drüber gesprochen haben, war sein Three-Cone Drill, auch L-Drill genannt. Das war eine 6,83. 6 Sekunden 3, weil das ist verdammt schnell.
Also, unter sieben ist.
Das ist verdammt, Leute, das ist. Und dieser Drill zeigt halt, wirklich, der Drill zeigt einfach in engen Raum deine Side-to-Side und was für einen Running Back sehr, sehr wichtig ist oder auch ein Receiver, der aus seinen Cuts kommt, einfach. Das ist verdammt schnell. Also wirklich, also was? Weil der ist auch nicht, ey, er wiegt 215 Pfund, sowas ist es, 95 Kilo. Das ist gut.
Der hat perfekte Running Back Size.
Der ist schnell. So, ich höre jetzt. So, wer sind deine 4? Nee, pass auf. Warte, ich mache da kurz weiter, weil ich habe dazu nichts mehr hinzuzufügen. Meine 4 ist Kenneth Gainwell von Memphis. Das war doch deine 5 gerade.
Ja.
Da brauchst du, hast alles gesagt.
Guck mal, meine 4 ist Michael Carter von North Carolina. Back-to-back 1000-Yard-Saison. Ist ja eigentlich im Committee. Es gibt ja 2 Running Backs von North Carolina, Javonte Williams und Michael Carter. Die beiden zusammen als Doppelpunch sind schon echt krass. Michael Carter, Back-to-Back, 1000-Yard-Saison, ist eher auf der kleineren Seite. 5 Fuß 8. Oh Gott, was ist denn das?
Ich hab's hier, warte.
1,73.
Alter, genau 1,3. Nicht schlecht.
So, 200 Pfund, 4,5 gelaufen, auf der Bank 16 Mal. Aber jetzt pass auf, du hast eben gerade geraved, oh, der ist unter 7 Sekunden den Three-Cone-Drill gelaufen. Michael Carter, der ist ja dafür bekannt, dass er heftig schnelle Füße hat und Change of Direction und so. Der Typ ist schwer im Open Field zu tackle, ne? Und dann kann er auch noch gut fangen aus dem Backfield, aber pass mal auf. Short Shuttle, dieser 20-Yard-Drill, ne? Da sagst du ja eigentlich, hey, da willst du so 2/10 unter deiner 40-Yard-Zeit sein, ne? Wenn du 4-5 läufst, willst du 4-3 Shuttle haben. Wenn du bist was gelaufen? 4-7? Kannst du dich noch an deinen 20-Yard-Shuttle erinnern? Nein. So, pass mal auf. Der ist 3,98 gelaufen.
Unter 4 ist auch
unter 4 Sekunden?
Bei dem Drill unter 4 zu kommen und bei dem L-Drill, also dem 3-Con-Drill unter 7 zu bekommen, ist einfach absolut schnell.
Aber für mich gerade dieser Short-Shuttle, das ist, du fängst in der Mitte an, läufst nach links 5 Meter, dann 10 Meter nach rechts und dann wieder nach links und dann, wenn du sozusagen durchläufst, wird es getimed. Unter 4 Sekunden, ist verdammte Lichtgeschwindigkeit. Gefällt mir sehr, sehr gut. I like. Meine Nummer 4.
Oh, das erinnert mich gerade. Nochmal ein Shoutout an alle Coaches in Deutschland. Wir haben das Internet, weil ich kann mich gerade erinnern, wir hatten sehr viele Football-Camps über die letzten 2-3 Jahre. Und da waren sehr, sehr viele Coaches, auch aus Deutschland, die diese Drills falsch erklärt haben. Welche Hand runterkommt, ne, die richtige Technik. Weil es gibt bei diesen 2 Drills, ist Technik sehr wichtig, dass du nochmal was rausholen kannst mit deiner Zeit. Und die Tests werden auch bei den ganzen College-Camps gemacht, wenn du ein Abiturient bist oder bist du 10. Klasse und du willst ein Camp drüben machen und dich vielleicht beweisen, dass du ein College-Stipendium bekommst. Die sind sehr, sehr wichtig, diese Drills. Und wenn man sie richtig macht, sieht man besser aus. Und da waren viele, die immer das falsch gemacht haben und wollten mir auch immer was dann sagen. Und ich sagte, Leute, ich habe das beim Combine gemacht. Und wenn es einer erfunden hat, einer richtig macht, sind es wahrscheinlich die beim Combine, die es erklären, die ganzen Coaches. Guckt euch einfach die Sachen an, die wir kriegen. Ey, wir können alle uns die ganzen Pro Days angucken. Guckt euch da an, auch junge Spieler. Guckt euch an, was sie für eine Technik benutzen, wenn sie eine 40 rennen. Lernt von dem, was wir haben. Ich verstehe das nicht. Also, es ist unfassbar. Lieber irgendwas sagen, ja, auch Spieler, pass auf.
Du bist ja auch schon wieder im Mode.
Nein, es ist halt das Ding, auch so im Allgemeinen, auch Spieler und sowas. Wollen allen was erzählen? Guckt euch doch einfach an, was ihr habt im Internet. So, das war einfach mal ein Tipp. Das war nur ein netter Tipp. Es war nur ein netter Tipp. Das ist
der Werner-Rank.
So, was hast du? Das war deine 4. Nee, das habe ich ja gesagt. Kenneth Gainwell war ja meine 4, deswegen habe ich, das hast du ja schon alles gesagt. Meine Nummer 3.
Also Michael. Ach so,
pass auf, meine Nummer 3 ist der Kollege, den du gerade schon angesprochen hast, Javonte Williams, auch von North Carolina. Den du gerade angesprochen hast, war der Nummer 1 Back, sozusagen die 1A. Und Javonte Williams ist 1B. Ja, warum habe ich die 1B aber hier drauf?
Nee, Michael Carter war 1B.
Nee, Javonte Williams war die 1B. Carter war der Senior, der immer die Starts bekommen hat, offiziell. Aber die haben sich eigentlich die Zeit gesplittet, die Carries. Aber er hat nur Javonte Williams, der hat nur in seiner College-Karriere 366 Carries. Der hat in letzter Saison nur irgendwie ein Spiel oder sowas gestartet offiziell, weil der andere, Carter, die bekommen hat. Carter ist der älter ist, er ist ein Junior.
Ja, aber deshalb hat er die Starts bekommen, ne? Weil er
genau, Senior. Deswegen meine ich ja. Deswegen muss man das ja kurz erklären. Aber die ganzen Experten haben auch Javonte Williams und Carter eigentlich immer so an der dritten, vierten Stelle oder dritten, fünften Stelle. Warum hast du 2 Running Backs von einem College in den Top 5? Weil die beiden wirklich einfach dieses One-Two-Punch sind, was du nicht oft hast im College-Football mehr. Du hast gerade gesagt, er ist ein bisschen schneller, ein bisschen athletischer. Aber weißt du, was Javonte Williams macht? Der bricht Tackles. Ich konnte es nicht glauben, wo ich das gesehen habe. Der hat in 157, warte, er hatte 157 Carries in der letzten Saison und hat da 83 Broken Tackles gemacht. 83 Broken Tackles, das war Nummer 1 in der NCAA, also im College-System. Hatte 1140 Yards, 7,3 Yards pro Lauf, 19 Touchdowns. Und das Jahr davor hatte er 5 Touchdowns, 933. Also er ist ein Jahr jünger als Michael Carter. Aber genauso produktiv und hatte mehr Touchdowns als Michael Carter. Aber Michael Carter hatte den
19.
Ja, Michael Carter hatte aber, weil er ein Senior ist, sozusagen haben die das erst der Starter. Und er ist auch nicht schlecht, er ist ja auch gut. Ich habe ihn aber an der dritten Stelle und Michael Carter wäre eigentlich so mein sechster Running Back gewesen. Ich musste irgendwie Trey Sermon davor packen, weil ich ihn irgendwie mehr mag. Aber Javonte Williams von North Carolina ist mein dritter Running Back. Der hat auch eine 4-5-5 40-Yard Dash, 63-Inch Vertical.
63?
Habe ich 63 gesagt? 36, ja. Tut mir leid.
Der ist aus der Halle rausgesprungen.
Pass auf, sein 3-Cone-Drill, also auch der L-Drill, war auch eine 6-9-3 unter 7 Sekunden. Auch mega schnell. Sein Shuttle war eine 4-0-9, 4 Sekunden. Wie sagt man das?
4,09 Sekunden.
4,09 Sekunden und hatte 22 Mal die 100 gedrückt. Das ist ein kleiner Running Back, ey.
Das ist eine Bowlingkugel.
Deswegen, und so spielt er, Leute, guckt euch das sein Highlight-Tape an, der batzt, und ich so, oh, Alter, das ist geil. Sowas vermisse ich.
Der bricht
eine Menge Tackles.
Der verbricht viele Tackles.
Das ist nice, das ist meine 3.
Boah, ja, ich habe mir, erkennst du diese Just Bombs Production? Die machen die geilsten Highlights, ne?
Ja, ja. Ich sag dir, das ist unfassbar, wie viel Content du eigentlich hast auf YouTube, auch von NFL und ESPN und sowas, die schon alles hochladen, ne? Das ist ja gar nicht mehr, dass du sozusagen Fernsehen brauchst. Die laden all diese Sachen zusammengefasst hoch und du kannst so schnell deine Informationen holen.
Und das ist geil. Ich habe hier in dem einen Spiel, ich glaube gegen, weiß gar nicht, gegen wen die spielen, gegen Miami. Ich glaube, die spielen tatsächlich gegen Miami. Ich weiß es nicht, obwohl die Jerseys passen nicht dazu. Aber auf jeden Fall, doch, against the U. Ey, da rennt er den Safety über den Haufen. Der will ihn mit der Schulter, der rennt einfach durch den durch.
Weißt du, was sie sagen?
Der ist echt ein Terrorist hinter seinen Shoulderpads. Ne?
Was die Experten sagen, und habe ich mir auch alles durchgelesen, sein größter Nachteil, was die meisten sagen, dadurch, dass er so viele Tackle bricht und auch eher diesen Kontakt sucht, wird er wahrscheinlich sehr, sehr schnell wear and tear, wie man das nennt, auf dem nächsten Level haben, weil die Spieler, die Linebacker und die Safeties auf dem nächsten Level sind ein bisschen besser. Und das heißt, dass er wahrscheinlich öfters verletzen wird. Also das geht, die haben ja immer so Strength und Weaknesses, und das war die größte Schwäche, ja, die sie alle gesagt haben. Dadurch, dass er so physical spielt, also physisch, dass er natürlich, mal gucken, wie lange seine Karriere sozusagen ist, sagen die. Aber hey, ich mag es trotzdem. Guck dir Derrick Henry an, der rennt über jeden durch. Er ist natürlich ein bisschen größer und ein bisschen massiver. Aber wer ist deine drei?
Javonte Williams.
Na, siehst du. Ja. Da haben wir nichts mehr sagen. Oder möchtest du noch was hinzufügen?
Nein, dem ist nichts.
So, jetzt bin ich gespannt. Ich weiß halt, wer deine 1 und 2 sind, aber ich bin mal, ich kann mich immer noch nicht entscheiden eigentlich.
Doch, ich ja. Und soll ich dir sagen, wann ich mich entschieden habe? Ich sag dir jetzt erstmal, wann ich mich entschieden habe, wer meine zwei ist. Ich habe den Pro Day mir angeguckt und habe Broad Jump, Vertical und die 40 Yard gesehen. Und da werden jetzt viele vielleicht lachen oder sagen, ey Coach, was für ein Quatsch. Und das ist jetzt auch kein Quatsch. Meine Nummer 2, Travis Etienne, Running Back Clemson. Fast 5.000 Karriere-Yards bei Clemson. Zweimal über 1.600 Yards. Der Typ ist der All-Time-Leading-Rusher in der ACC. 2020 ein kleinen Dip, 915 Yard Rushing, aber immer noch 588 Yards durch die Luft, 16 Touchdown. Sehr, sehr, sehr guter Receiving-Running-Back. Und sehr, ich glaube, das ist auch das. Ich meine, er hatte Spiele, wo er 170 Yards Receiving und so hatte. Mhm. Ich meine, wir hatten den ja ein paar Mal. Der Typ ist echt eine Rakete, aber als ich seinen Pro Day gesehen habe, muss ich sagen, er war ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich meine, er ist 5 Fuß 10, 215 Pfund, das ist so Ezekiel Elliott Size, ne? Mhm. 40 Yards, 4-4-1, 4-4-3, 18 Mal auf der Bank, 33 Inch Vertical, wo ich gedacht habe, da kommt ein bisschen mehr, er soll ja auch sehr smart sein. Aber trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, als ich mir das angeguckt habe, dass seine Beinachsen schwach sind.
Erläuter das mal ein bisschen mehr.
Das siehst du, wenn du irgendwie landest, losläufst oder so oder abspringst, wenn deine Knie nach innen zur Mitte dippen, dann macht mir das als Trainer Sorgen darüber, was langfristig kommt. Wenn deine Beinachsen nach innen schwach sind, ist das nicht wirklich gut. So, und das war für mich ultimativ, weil die beiden sind so eng beieinander. Jetzt kann ich es auch sagen, Najee Harris von Alabama ist bei mir die 1, weil der Typ ist einfach ein Pferd.
Sag bitte Alabama.
Der Typ ist ein Pferd, der kann auch alle drei Downs spielen, First, Second und Third. Hat beim Pro den nicht mitgebracht, aber der ist 1,88, 105 Kilo. Smarter Typ, Interview gesehen, kann den Ball fangen, knapp 2000 Yards, 30 Touchdowns, noch Fragen. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, oh nee, wenn ich jemanden haben will, dann nehme ich Najee Harris. Der kann auch den Ball fangen, zwar nicht so gut wie Travis Etienne, aber ich glaube, der hält mehr aus.
Ich bin genau bei dir. Das ist bei mir ist auch, und ich muss mich jetzt gerade entscheiden, aber Travis Etienne und Najee Harris sind so bei mir die auch 1A, 1B. Ich würde auch wahrscheinlich Najee Harris nehmen, aber ich glaube, es kommt auch darauf an, wer zuerst einen Running Back braucht und in was für ein System oder was der, ihr merkt es ja schon bei uns, ne? Jeder hat verschiedene Präferenzen einfach so, ne? Ey, ich mag den Running Back so ein bisschen Derrick Henry-Style halt, der über jemanden rüberrennen kann, und das kann natürlich auch Najee Harris. Der kann aber auch jemanden wegrennen. Er ist halt ein Freak, ne? Er ist 6'2", das ist 1,88, 230 Pfund. Das sind
105 Kilo. 103, 104 Kilo.
Ja, genau. Und das ist schon mächtig, ne? Das ist schon. Und der sieht, und einfach seine Stats, wenn man die anguckt, beide unglaubliche Spieler. Travis Etienne, okay, was du jetzt gerade gesagt hast, sowas habe ich nicht geachtet. Also, was kann ich, das kommt ein bisschen vom Coach her. Weil man muss das immer so anschauen. Oder was wie ich das gelernt habe. Du guckst Produktivität im College, ne? Wenn du vor allem ein Skillspieler bist. Weil wenn du keine Produktion hast, okay, warum nicht? Warum hast du nicht gespielt? Warum konntest du dich nicht durchsetzen? Bist du ein Spätzünder? So eine Sachen. Beide unglaublich produktiv. Unglaublich. Travis Etienne hat trotzdem einen sehr, sehr guten Pro-Day gehabt. Er hat sein Broadjump war 10 Feet 8 Inches, was auch sehr, sehr weit ist, ein Weitsprung. Eine 4-4-1, alles unofficial. Aber Najee Harris, wie du es gerade gesagt hast, er hat bei seinem Pro-Day hat er das alles nicht gemacht. Er hat gesagt, er rennt nicht, hat aber Drills gemacht. Und hier, pass auf, hier kommt der nochmal, ist ein sehr, sehr guter Charakter-Move einfach raus, dass du weißt, er ist ein Teamplayer. Sein Flug von Najee Harris aus Dallas wurde gestrichen, aus Wetterbedingungen, ne? Dann konnte er nicht nach Tuscaloosa, Alabama. Und dann ist er 9 Stunden gefahren im Auto. Ist dorthin, die hatten 2 Pro-Days, Alabama hatte 2 Pro-Days. Und das war eigentlich nur, um sozusagen die zu unterstützen. Seine Teammates ist trotzdem hin. Und dann, pass auf, weil wir kommen ja gleich zu den Receiver. Ich kann ja schon sagen, die hatten nicht viele Receiver, die waren nicht 100% waren. Heißt, Mac Jones, der Quarterback, brauchte Anspielstation, ein Spieler, der gute Hände hat. Da hat der Receiver Drills gemacht, einfach damit er den Ball fängt für Mac Jones. Also er musste das gar nicht machen, hat es aber gemacht für seinen Teammate, dass er für ihn da ist,
und,
weil die eine Connection
haben. Aber der wollte damit auch zeigen, weil er ist ja nicht die 40 Yard gelaufen, weil die haben ja noch einen zweiten Pro Day in Alabama. Ich glaube, da wird er dann auch laufen.
Er hat gesagt, er läuft nicht, weil er eine Knöchelverletzung noch hat, die sich zugezogen hat am Ende der Saison. Und deswegen ist er nicht 100% in der 40 mit dem Training gewesen, weil es ist halt... Es ist overrated, aber es ist nicht overrated, ne, dieser 40. Er hat gesagt, wegen seinem Knöchel wird er sie nicht rennen. Haben 2 Pro-Day, die 2 waren doch jetzt schon.
War der zweite ja, schon? Unabhängig davon hat er aber, glaube ich, dadurch, dass er den Ball gefangen hat, auch
mega
gezeigt, ey, er ist nicht nur der beste Runner im Draft, sondern er kann auch den Ball fangen. Was für mich dann auch, sag ich mal, der Punkt ist, warum ich ihn über Travis Etienne nehmen würde. Unabhängig von den Werner-Knien.
Ja, pass auf, Najee Harris hat auch die drittmeisten Targets unter allen Running Backs letztes Jahr im College Football und war Nummer 4 in Receiving Yards. Also, und dann hat er die meisten Scrimmage Yards und die meisten Touchdowns. Hast du schon die, dass er einfach mal 26 Touchdowns hatte letztes Jahr gesagt?
Ich habe gesagt 1891 Scrimmage Yards plus 30 Touchdowns. Noch Fragen habe ich dahin.
So, pass auf. Travis Etienne ist meine 2 und Najee Harris auch meine 1.
Oh, du Nachmacher, ey.
Aber beide, ey, was Travis Etienne bei Clemson geliefert hat, in seiner Karriere, auch was denn?
Ihr habt doch gesagt, wie ist denn das Wetter? Ihr habt doch gesagt, ja, hier ist blauer Himmel, ne? Jetzt schneit's. innerhalb des Podcasts kurz mal Wetter-Change. So, Herr Werner, unser Kollege unseres Vertrauens ist wieder am Start. Manscaped mit dem Lawnmower 5.0 Ultra und Beard Hedger Pro Kit. So, liebe Bumantik.
Danke Manscaped an ein weiteres Paket, was wir bekommen haben. Patrick erzählt gerade, was sagt deine Frau, nachdem sie das Paket nochmal bekommen hat?
Wir haben wieder ein Paket bekommen und natürlich sagt meine Frau, sag mal, wie viele Hoden willst du dir da eigentlich mit? Haven! So,
wir haben ein paar Rasierer. Manscaped gönnt. Manscaped sagt, ey, ihr habt immer alle am Start. Und pass auf, wir müssen uns keinen Scheiß ausdenken, ja? Weil, Patrick, packen wir ein bisschen unseren eigenen Touch hier mit rein in diesen Brief. Aber hier, Manscaped braucht uns eigentlich gar nicht. Weil hier, liebe Romantiker, nennt sie, wie ihr wollt. Knieschläger, Golden Nuggets, Schenkelklopfer und so weiter. Aber unsere Freunde von Manscaped bezeichnen sie als
The Boys.
Aber Knieschläger kannst du ja nur du, als mit Schlepphoden kannst du nur du sie Knieschläger.
Also, was noch weiter geht's. Nicht jeder Mann hat Kinder, aber jeder Mann ist für seine beiden Jungs unterhalb der Gürtellinie verantwortlich. Wenn eure Jungs mehr Haare haben, als sie brauchen, dann hört gut zu. Jeder Mann weiß, wie beängstigend es sein kann, sich unterhalb der Taille zu rasieren. Deshalb vertrauen wir Manscaped für alle unseren sensiblen Bereiche. Wir stellen euch die Lawnmower, warte, eine Familie, warte, wir stellen euch die Lawnmower-Familie vor. Den Lawnmower 3.0 Plus, den 4.0 Pro und den 5.0 Ultra. Ja, drei Trimmer, weil, nice. Patrick, man muss sich hocharbeiten. Hier ist die Erklärung von Manscaped. Auch Jungs brauchen Liebe. Und aus diesem Grund ist jeder Trimmer mit Skin-Safe-Technologie, Leute, dass ihr euch nicht verletzt, ja, einem LED-Scheinwerfer und der einzigartige Funktion für unterschiedliche Pflegebedürfnisse ausgestattet. Pflegebedürfnisse, sorry. Natürlich sind die Babys wasserdicht, aber hier, für den Basistrim. Ich weiß nicht, ob wir zu persönlich jetzt gehen, aber mich würde interessieren, was macht Patrick eigentlich? Ist das ein Basistrim? Dann nimmt ihr den 3.0 und arbeitet euch bis zum 4.0 und 5.0 hoch, um das ultimative Pflegeerlebnis zu erhalten. Ja, und es ist ja definiert bei jeder anderen, also jede Person definiert es ja anders, ja, wie man sich die Hecke zurechtschneidet und welchen Trimmer man braucht. Deswegen,
also du redest dich um Kopf und Kragen. Also, Basistrim 3.0, ist der Busch richtig zickig, zornig und pitzig?
Wenn du da kaum durchkommst, brauchst du erstmal den 3.0, den Basistrim, ey.
So, und für dann arbeitest du dich über den 4.0 für den 3-Tage-Bart bis zum Feintuning, bis zum 5.0 hoch. Oh, meine Güte. Geil, die Trimmer werden natürlich, könnt ihr mitnehmen. Reiseetui ist dabei. Und sogar eine Reisesicherung. Damit nicht, ganz wichtig, das Ding unterwegs im Koffer.
So am Flughafen auf dem
Laufband. Und du komische Blicke bekommst. Also, für euch Bromantiker extra. Schließt euch den 10 Millionen Männern weltweit an, die Manscaped schon vertrauen, damit eure, wie hast du sie gesagt, Knieschläger, Goldnuggets und Schenkelklopfer? gut geschäft und glänzend sind. So, erhaltet jetzt 20% Rabatt und kostenlosen Versand mit dem Code BROMANCE großgeschrieben, BROMANCE auf manscaped.de. So, es geht doch nichts über einen kleinen Frühjahrsputz in der Hose. Alle Infos, wie immer, in den Shownotes. So, schön hier im Harz. Willkommen zu den Passempfängern. So, ich bin jetzt mal richtig gespannt, wer deine Nummer 5 ist.
So, meine Nummer 5.
Weil da wird es echt haarig. Ne? So,
warte,
für
Leute.
Mich 4 und 5 war haarig.
Mich bei mir auch. Und pass auf, wir sagen, Passempfänger heißt, rein theoretisch kann noch ein Titan in der Top 5 sein. Und bei mir wird ein Titan in der Top 5 sein und auch ganz weit oben sein. Also, deswegen nennen wir sie Passempfänger und nicht Receiver und Titans, also separat. Also meine Nummer 5 war, und da habe ich mir erst so, keine Ahnung, warum kriegt der so viel Hype? Und wir hatten ihn gesehen im Championship-Spiel, es ist Jalen Waddle von Alabama.
Der ist deine 5?
Er ist meine 5, weil... Hier ist der Grund, alle haben ihn an der zweiten Stelle oder an der dritten Stelle, die ganzen anderen Draft-Experten und die richtigen Experten in Amerika. Und dann habe ich mir gesagt, okay, krass, warum ist der so weit oben? Wir hatten ja auch Alabama-Spiele kommentiert im Finale, war ja verletzt mit seinem Knöchel, hat gezeigt, dass er tough ist. Ne, weißt du noch, wo ich der ganze gesagt habe, ey, jemand muss ihn mal beschützen, geh mal raus. Der ist verletzt, der kann gar nicht eigentlich spielen, hat sich jedes Mal verletzt. Das war dann so ein bisschen, ey, Junge, sei smart. Und wo ist ein Coach, der ihn einfach mal rausnimmt, ne? Auf jeden Fall habe ich mir angeguckt, da habe ich mir mal auch seine so ganzen Karriere-Highlight, also nicht nur von letzten Jahr, weil er hat sich ja sehr früh verletzt, hatte sich seinen Knöchel gebrochen. Und dann wusste ich so, okay, jetzt verstehe ich, warum der so hoch geratet ist, weil da ist sehr viel Potenzial. Die Decke ist sehr, sehr hoch.
Jetzt kommt, wo ist die Decke?
Die Decke ist so weit oben im Norden, ja. Also die Decke ist unglaublich. Aber Jalen Waddle ist 5'10 groß, 182 Pfund. Ey, und das Krasseste habe ich wieder erstmal realisiert, der letztes Jahr, und da kommt ja noch ein Receiver, der in der Top 5 ist bei mir, von Alabama, die hatten Jerry Jeudy, Henry Rux, Devontae Smith, der letztes Jahr den Heisman gewonnen hat, und Jalen Waddle. Die werden wahrscheinlich 4 First-Round-Pick-Receiver haben in so einem 2-Jahres-Span. Wie geht das?
Das ist nicht schlecht.
Ey, das kann nur Alabama. Weil wenn Alabama und Nick Saban, Alabama ist das die New England Patriots im College Football, die produzieren jedes Jahr, weiß ich wie viele First-Round-Picks, weil wenn Nick Saban, der hat so einen Respekt von den Coaches in der NFL, und da denke ich, das ist der Grund, warum er sehr viel höher gehen wird, als wenn er woanders gespielt hätte mit seinem gleichen Talent, weil die fragen Nick Saban, ey, ist Jalen Waddle den ganzen Hype würdig? Dann sagt Nick Saban, ja, ist er. Und dadurch kriegt er gleich einen besseren Draft-Status. 100%.
So wie Henry Ruggs?
So wie, ey, komm ey, Henry Ruggs hat ein Jahr. Dass er der erste Receiver war letztes Jahr im Draft, dass er genommen wurde, waren wir alle schockiert. Aber der wäre schon der dritte, wäre schon gerechtfertigt gewesen, wenn er der dritte gewesen wäre, ne? So, aber
ich
auf jeden
auch
Fall.
Ich bin überrascht, dass er der erste wird. Das ist also deine 5.
Meine 5 ist Jalen Waddle. Ich habe es mir angeguckt. Er hat in seinem Freshman-Jahr auch 848 Yards, 7 Touchdowns. In seinem zweiten Jahr 560, nur 6 Touchdowns. Aber du musst halt sehen, wer war alles mit im Team. Du konntest gar nicht mehr den Ball fangen, weil da waren First-Round-Receiver mit dir auf der Position. Nicht nur einer, sondern drei. Deswegen Jalen Waddle ist meine Nummer 5. Ich musste ihn ein bisschen droppen als die meisten anderen.
Okay, zu Jalen Waddle komme ich gleich noch. Meine Nummer 5 ist Kadarius Toney.
Von Florida. Haben wir auch 10.000 Mal gesehen.
Wir haben ihn 10.000 Mal gesehen.
10.000
Mal. Der hatte sein Breakout-Jahr bei Florida. 70 Catches für 984 Yards, 10 Touchdowns. Übrigens auch Punt-Returner und Kick-Returner. Hatte gleich einen Punt-Return-Touchdown und noch einen Rush-Touchdown. Mhm. Also 12 Combined Touchdowns. Und den habe ich im Kopf behalten, weil der ist... Ich habe hier geschrieben, smooth as silk. So. Ja, vor allem ist er ein Yak-Receiver, ne? Yards after catch, der fängt einen Bubble Screen, der läuft einen Jet Sweep, obwohl er ja kein kleiner Receiver ist. Ich meine, er ist 1,80 Meter, 5'11", 5'8", das ist 1,81 Meter oder so.
Ich habe mir vergessen, immer so einen NFL-Comparison-Vergleich zu nehmen.
Stimmt, den haben wir vergessen.
Das haben wir
aber machen wir dann ab nächste Woche. Der ist sehr, wenn er den Ball in der Hand hat, dann geht was los. Ich erinnere mich an so ein paar Spiele, wo der so ein Bubble Screen gefangen hat und 3-4 Leute aussteigen lässt, zurückcuttet. Und der hat beim Pro Day, hat da viele Leute überrascht, weil alle immer gesagt haben, ja, der ist elusive, aber was ist mit seinem Long Speed, ne? So, mal eben rausgekommen, 4-3-9 gelaufen. Ups. 39,5-Inch Vertical. Fast 40-Inch Vertical. So, 9x 100 auf der Bank. Das ist okay für einen Receiver. Aber ich habe mir nochmal sein Tape angeguckt, und war einfach nochmal, um zu verifizieren, weil, weißt du, irgendwann wird es ja blurry, wenn du das ganze Jahr so viele Spiele siehst. Ey, der Typ ist legit. Das ist meine 5. Im diesjährigen Draft. Geht er in der ersten Runde? I don't know. Geht er in der ersten Runde? I don't know. Aber er ist meine Nummer 5. Guck mal, dann lass mich gleich zur Nummer 4 kommen.
Deine 4 ist Jalen Waddle.
Jalen Waddle ist meine 4. So, und ich, nur noch, um das darauf zu packen, was du erzählt hast. Der Junge hatte eigentlich sein Breakout-Jahr bei Alabama dieses Jahr. Das war ja Breakout-Jahr in the making. Der hat sich ja den Fuß gebrochen, aber in den ersten 4 Spielen hatte er 550 Yards. In den ersten 4 Spielen und 4 Touchdowns. Übrigens in derselben Zeit, Devontae Smith, der die Heisman Trophy gewonnen hat, hatte in den Spielen 480 Yards und 4 Touchdowns. Das heißt, eigentlich der Number One Guy, und der spielt halt auch im Slot und ist echt eine Bitch zu covern, ne? Der ist echt ein Albtraum, weil der Typ kann von überall scoren. So, das heißt, er war eigentlich der Number One Guy bei Alabama, bis er sich verletzt hat. So deshalb, weil ich habe auch gedacht, so, ey,
na, nicht, warum ist in, so ein... nicht in die Saison gestartet. Da war schon Devontae Smith.
Nein, doch, aber doch. Lass uns doch nur mal die Statistik, das, was er die ersten 4 Spiele abgeliefert hat.
Da hat er abgeliefert.
War er produktiver als Devontae Smith. Und Devontae Smith hat natürlich dann davon profitiert, als er weg war, alle wurde er gefüttert. Ich will nur sagen, der Typ ist legit. So, weil ich habe mir auch seine Highlights angeguckt, nur von 2020, die ersten 4 Spiele. Ey, in Trips ist er die Nummer 3 und der läuft so eine Overroute. Und was ich da interessant fand, unabhängig vom Speed, dass er smart genug ist zu verstehen, wie stair-steppe ich einen Defender, um Separation zu bekommen. So, jetzt will ich nicht darauf eingehen, das ist zu viel des Guten. Aber das macht nicht jeder Receiver im College, da sind einige, die verstehen das Konzept noch nicht, wie ich Separation von meinem Gegenspieler bekommen. Sehr, sehr gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Beim Pro Day nicht gelaufen, weil er wahrscheinlich noch mit seinem Knöchel zu tun hat. Ja. Aber der ist meine Nummer 4. Wer ist deine Nummer? Wer ist deine Nummer?
Warte mal, zu Jalen Waddle nochmal, du hast auch gesagt, es ist wirklich unfassbar, was der hat, der Breakaway-Speed, und das in der SEC, wo du die besten Spieler hast, wo die meisten Spieler jedes Jahr gedraftet werden, da rennt der Leute weg. Das sieht aus, als weiß ich nicht. Als würde ich wegrennen von meinen Kindern, ey. Da bin ich noch schön flink, weißt du? Zack, zack, zack.
Ja, ich weiß nicht, ob die Mädels sich nicht doch kriegen, wenn du deine Allee runterstolperst.
J1 ist...
Allee.
Er hat jetzt einen Song gefunden, Leute. Aber Jalen Waddle ist aber auch, ich sehe es auch immer so, die Slot-Receiver profitieren vor allem ein System von Alabama auch manchmal. Deswegen, so, pass auf. Okay, ja, guck schon, ich rede, ich, ja, eigentlich, ich wollte sagen. Ja, ja,
ey, du bist so ein so meine Pharisäer, vier, pass auf, ey. Weißt du, was ein Pharisäer ist?
Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Oh, Alter, schwer.
So, meine, okay, mach weiter. Pass auf, meine vier, Rashad Bateman von Minnesota, der hat auch letztes Jahr nicht gespielt. Ja. Der hat auch letztes Jahr nicht gespielt, Opt-out gemacht. Im College-Football hatten wir auch, konnten sich Leute entscheiden, ein Opt-out. Hat aber angefangen irgendwie ein bisschen, dann hat er sich entschieden, okay, nee, ich bin doch raus. Er ist der Star-Receiver bei Minnesota gewesen. Und ich kann mich noch an ihn erinnern, von vor unserer ersten Run-College-Football-Saison hatten wir Minnesota. Da waren die richtig gut in diesem Jahr. Und da ist er wurde jedes Mal angespielt. Der hatte nicht einen Jalen Waddle, Devontae Smith als Teammate. Der war immer die ganz klare Nummer 1 und hat Plays gemacht. Ein Play nach dem anderen. Er ist 6'2", 2'10", er ist ein bisschen größer. Er ist eine 4'3", 9 gelaufen an der 40 an seinem Pro Day. Hat auch ein bisschen mehr Zeit natürlich, sich vorzubereiten, ein ganzes Jahr lang gefühlt. Aber das ist ein halbes Jahr lang. Normalerweise hat man ja immer nur 8 Wochen, bis der Combine ist.
Aber Bateman hat doch 5 Spiele gespielt.
Ja, dann hat er sich aber entschieden, weil er hatte irgendwie eine Verletzung und dann hat er gesagt, nee, ich mache jetzt Opt-out. Da waren ein paar Jungs, die sich sozusagen einfach auch mitten in der Saison, Anfang der Saison gesagt, ja, ich bin jetzt weg. Mhm. Da hat er dann einfach gesagt, ey, nee, ich tu mir, der hat es wahrscheinlich auch so gesehen, ey, ich tu mir gerade weh mit meinem Draft-Stock wahrscheinlich. Vielleicht, es lief nicht so gut wie das Jahr davor, weil da war das ganze Team richtig heiß, ne, Minnesota. Hat aber auch 1200 Yards in 2019, 20 Yards pro Catch, 11 Touchdowns und genau, er hat ein paar Spiele gespielt, 472 Yards, 2 Touchdowns, dann hat er aber gesagt, ey, bin jetzt doch weg, konzentriere mich auf den Draft. So, ich finde einfach auch 36-Inch Vertical, auch über 10 Feet Broad Jump, ey, es ist so gefühlt, ey, wenn wir auch morgen zu den Pass Rushern kommen, ja, das ist ja meine Position war, weil wenn ich sehe, was die da für Sachen gelaufen sind und was, wie athletisch die sind, denke ich mir,
das ist schon krass.
Wie habe ich es jemals geschafft, irgendwie nur in die NFL zu kommen, wenn da so eine, ey, das ist ja unfassbar, was sich in 8 Jahren ändert an Athletic Freaks, ne, auf dieser Position, weil das entwickelt sich ja alles weiter und damals, weißt du noch, wenn jemand eine 4-3 rennt, war egal auf welcher Position war, wow, krass. Wie viele rennen jetzt eine 4-3? Das ist ja, jedes Jahr eine
Hand. Ist aber immer noch Lichtgeschwindigkeit.
Ja, aber das ist,
aber
das
du bist, sei froh, du bist noch mit der Werner-Wade durchgekommen.
Yes! Nein, auf jeden Fall
Bateman ist meine Nummer 6 übrigens.
Und Tony ist meine Nummer 6.
Na, guck mal.
So, ist meine Nummer 4. Wer ist denn? Dann lass mich meine Nummer 3 machen. Wir wechseln dann mal ab. Bei mir, meine Nummer 3 ist Devontae Smith, Heisman-Winner von Alabama, den wir gerade schon angesprochen haben.
Guck mal, ich kürze das ab, meine auch. Erzähl mal so, weiter.
Top, dann spring gleich mit rein. Er hatte sich ja den Finger gebrochen im Championship-Spiel, hatte trotzdem in der ersten Halbzeit im Championship-Spiel über 200 Yards, kannst du dich erinnern, 3 Touchdowns. Mann, der Typ hat alles.
12 Catches für
Leute,
250
ich verstehe, und das verstehe ich nicht. Leute haben wirklich Jalen Waddle über Devontae Smith. Es ist nichts gegen Jalen Waddle, aber wenn ich Devontae Smith sehe, er hat die Heisman gewonnen, die Statistik, wie produktiv er ist, und er ist der Jack-Guy, was du gerade erklärt hast mit Tony, der kann hinter der Line of Scrimmage den Ball fangen und rennt dir weg. Der kann aber auch einfach die tief attackieren und rennt auch einen weg. Also der kann auch jeder.
Weißt du, warum einige Experten ihn dahinter haben? Weil er 6 Fuß 1 ist und 170 Pfund genau, wiegt, weil er dürr ist.
Aber was hat das denn für, ey, das ist ein Receiver. Jetzt mal ganz im Ernst. Chad Johnson. Der war auch dürr ein bisschen für seine Position. War verdammt gut in der NFL. Chad Ochocinco. Also, Devontae Smith, ich habe keine Ahnung, er hat den Pro Day auch mitgemacht, aber nur so halb. Ne? Hat probiert, den Ball zu fangen. Jeder wusste aber noch, dass er ja noch seinen kaputten Finger hat. Mann, produktiv ohne Ende. Heisman gewonnen. 1800 Yards, 23 Touchdowns, 117 Catches. Ey, es ist unfassbar
wir nicht,
für mich.
Wir müssen
nicht mehr. Ich verstehe es aber nicht, dass man Jalen Waddle über Devontae Smith packen kann, einfach wegen jetzt, weil im Draft ist es ja selber so, und Leute schreiben uns auch, viele kriegen dann einen Hype und auf einmal, was ist denn aus der ganzen Karriere geworden? Ja, ich verstehe es auch nicht, glaub mir. Kannst du dich noch erinnern, in meinem Draft, ja, Ziggy Ansah, der wurde an der 5. Stelle gedraftet. Irgendwie so 8 Wochen vom, also in der Saison hat keiner über ihn geredet, auf einmal war also dieses Scouting-Combine-Periode, also die 8 Wochen, auf einmal, boom, ja, Ziggy Ansah Nummer 1 Defensive End. Und ich sag so, wer ist Ziggy Ansah? So, weißt du, was ich meine? Weil er so ein Freak war, hatte noch nicht so viel Erfahrung, war ein Freak und dann wurde er an der 5. Stelle von den Lions gedraftet. Und ich war so, Alter.
So. Und hat jetzt auch nicht die Wurst vom Teller gerissen, ne?
Ja, bei den Detroit Lions, der Grund war, jeder 4-3 Defensive End wollte damals an der 5. Stelle gedraftet werden. Erst natürlich 5. Pick, aber die Detroit Lions hatten Sue als Dreier-Technik und die haben diese White 9 gespielt. Das ist der Traum jedes Pass-Rushers, in der White 9 4-3 zu spielen. Da pass-rushst du die ganze Zeit und wenn es ein Lauf ist, dann reagierst du drauf. Aber in den meisten Systemen, in der 4-3, wenn du so auch eine Tight 5 spielst, da reagierst du. Okay. Okay, sorry.
Also, wir sollten das nächste Woche, wenn wir über Defense reden, wie soll denn das werden dann?
Erzähl mal.
Ey, von dir will ich nie wieder hören.
Ich weiß auch nicht. Es tut mir leid.
So, jetzt 2 und 1.
Oh, jetzt bin ich gespannt, wer deine Nummer 2 und deine Nummer 1 ist. Weil wir haben die gleiche Spiele, aber in welcher Reihenfolge?
Na, meine 2 ist Kyle Pitts, Tight End Florida.
Alright.
Du siehst es anders.
Ich kann schon sagen, bei mir ist meine Nummer 1 Kyle Pitts. Alter, an den, nein. Und es ist
meine
ein
Nummer
1
ist Jamar Chase.
Ja, meine ist Nummer 2. Aber erzähl.
Kyle Pitts, wir haben ihn gesehen. Red Zone Threat, Matchup Nightmare, wie alle Raven, er ist so wie Calvin Johnson. Aber Calvin Johnson ist noch eine 4-3-5 gelaufen. Aber er ist jetzt beim Pro Day 4-4-4 gelaufen, 22 Mal auf der Bank die 100 gedrückt. Sein Wingspan, ey, seine Arme sind länger als jeder andere Tight End Receiver in der NFL in den letzten 20 Jahren. Nein, der hat längere gedacht, Arme als der, wie heißt denn nochmal, dieser riesen Offensive Tackle, dieser große, Mekhi Becton. Der hat längere Arme als Mekhi Becton.
So, erklär mal jetzt nochmal ganz kurz, warum ist es so wichtig, auch lange Arme zu haben als Passcatcher?
Ja gut, das ist ja wohl selbst erklärt.
Ja, okay,
ne?
Nein. Aber ich dachte, ich mache jetzt was Großes draus.
Was? Aber wenn du lange Arme hast, dann kannst du natürlich weiter von deinem Körper deine Hände separieren und früher den Ball fangen. Also ja, wohl
und weiter hoch, wenn du die gleiche Größe hast und den gleichen Vertical Jump, ne?
Richtig, dann kannst du die langen Go-Go-Gadget-Arme ausfangen.
Und das haben wir gesehen. Ey, das haben alle, die College Football mitverfolgt haben, wir haben die 5-mal gezeigt und in jedem Spiel war das, ey, der ist gedeckt und der Ball war trotzdem 2 Yards in eine andere Richtung geworfen, er fängt ihn, zack. Ey, das war brutal.
Weißt du, was ich bei ihm interessant finde? Und guckt euch mal den Pro-Day an. Das ist auch wieder was, der ist fast 6 Fuß 6, der ist 1,98 Meter, 6 Fuß 5, 5 Achtel. 245 Pfund sind ungefähr wie viel? 110 Kilo?
Ja, 110, zwischen 110 und 115. Nee, 115 sind, warte, 115 sind 257.
250.
Ja, nee, so 100, also 108, 109 so.
So, pass auf, bei 1,98. Was ich interessant finde bei ihm ist, dass er eigentlich perfekt gebaut ist für einen Tight End, weil er ist groß, hat lange Arme, aber wenn du dir das, guckt euch mal bitte den Pro Day an, da hat er so eine enge Tights an, ne? Und du siehst, eigentlich gemessen an seiner Körpergröße und an der Länge seiner Arme sind seine Beine, sein Inseam ist gar nicht so lang. Der hat nicht so lange Beine. Wie er im Vergleich Arme hat zum Beispiel. Das ist das, als ich ihn gesehen habe, habe ich sofort gesagt, oh shit. Also er hat jetzt nicht kurze, er hat keine Laufwarzen wie Kyler Murray, aber gemessen sonst werden ja die Beine, die Athleten haben ja immer längere Beine, was ja auch nicht immer gut ist, weil dein Center of Gravity wird immer höher. Und der hat einen relativ kurzen Inseam und das deshalb läuft er ja auch Passrouten wie ein Receiver. Weil, ey, wenn du den Pro Day anguckst, ey, die Füße, in and out of cuts, ey, der kann tief spielen, hat geil, change of direction, spielt low, spielt tief. und ist kein Hüftabknicker, sondern kann die, ey, ich, der ist richtig geiler Prospect auf Tight End. Deshalb für mich, ich bin nochmal gespannt. Das wird so ein, den musst du aber benutzen wie ein Travis Kelce.
Du wärst dumm, wenn du ihn hochdraftest und nicht benutzt wie Travis Kelce.
Den musst du wie Travis Kelce benutzen, aber, als Matchup-Nightmare.
Aber es ist, also, ich habe ihn an der Nummer 1, habe ich gerade gesagt, weil einfach... Habe ich doch gerade schon gesagt, dass er Nummer 1 ist. Und es kommt von einem Florida State Seminole, der die Florida Gators hasst, aber ich muss einfach sagen, der Typ...
Dass du kein Pelz auf der Zunge
kriegst. Ich weiß auch noch, wo wir die Spiele angeguckt haben und ich ganz halt immer gesagt, ey, er ist nicht nur ein Top-Target, der macht sich auch dirty und blockt auch noch, ne? Und das siehst du manchmal bei den Pass-Catching-Titans, deswegen liebe ich auch Travis Kelce. Ey, der blockt auch, der ist sich nicht zu schade, um zu blocken. Am Ende des Tages bist du doch immer noch ein Titan, du bist kein Receiver. Du musst mehr blocken an der Line of Scrimmage. Und das hat Kyle Pitts auch gemacht. Weißt du, er ist ein bisschen light, ja, aber dafür rennt er eine 4-4-4. Und wie gesagt, ey, das ist unfassbar. Also ich bin... So überrascht,
dass es so ein Titan gab. Das ist deine Nummer 1, ja, dann erzähl mal. Deine Nummer 2 ist meine Nummer 1.
Genau, Jamar Chase von LSU, der Top-Receiver auf dem Board, gefühlt bei jedem. Ne? Der hat ja auch ein Opt-out, also er hat nicht gespielt in diesem Jahr, was eigentlich jetzt im Nachhinein, wenn ich überlege, so schlau war. Der hat mit Justin Jefferson und Joe Burrow einfach alles abgerissen im College-Football, ja, diese Dreier-Kombo. Haben alle rasiert, National Championship gewonnen und dann wusste er, LSU wird nicht das gleiche Team sein und hat einfach gesagt, ich konzentriere mich auf den Draft. Ey, das war einfach ein richtig schlauer Move von Jamar Chase, weil es hätte ihn sonst wehgetan, weil er wäre nicht so produktiv gewesen dieses Jahr, hundertprozentig, weil er nicht den gleichen Quarterback hatte und einen anderen Receiver wie Justin Jefferson, der brutal abgeht in der NFL. Und das hilft ihm natürlich auch, du hast Justin Jefferson, Jamar Chase war der Nummer 1 Receiver, mit Justin Jefferson. Ich weiß nicht,
darauf wollte ich hinaus. Guck mal, du hast es gesagt, Opt-out dieses Jahr, letztes Jahr 84 Catches für 1780 Yards, 21,2 im Schnitt. Und dann habe ich mir hier aufgeschrieben,
20 Touchdowns. Bitte
nicht vergessen, 20 Touchdowns. Remember, Justin Jefferson war nicht der Nummer 1 Guy bei LSU.
Jamar Chase war die Nummer
1. Und wie hat bitte Justin Jefferson abgeliefert?
Liefert,
Chase hat den Beletnikoff Award gewonnen in dem Jahr. Läuft geile Routen. Jump Ball. Schock Güzel, wie du immer so schön sagst. Stark, physical nach dem Catch. Und jetzt Pro Day. 6 Fuß 2,10. Der Typ ist thick. Der ist nicht dürr, der ist aber auch nicht übermuskulös. Aber der ist cockstrong.
183.
Der ist cockstrong. 23 Mal die 100 gedrückt bei Exos. 23 Mal. Und dann läuft er 4-3-8 und springt 41 Inches hoch. Was?
Und 8 Feet weit. Also das sind beide so Zahlen, wo du wirklich schon sagst, so, boah, das ist schon ein Athlet. Ne?
Sorry.
Er ist der Athlet unter den Athleten.
Ja, Kyle Pitts, geiles Talent. Aber einfach im Vergleich zu dem, was Justin Jefferson abgeliefert hat und du kriegst jetzt eine schnellere, athletischere, du kriegst noch eine bessere Version von Justin Jefferson. Deshalb für mich ganz klar die Nummer 1.
Aber trotzdem ist Kyle Pitts, was der für Mismatches. Warte, Leute, an alle da draußen, wir sind natürlich in der Phase, alle von denen können im richtigen System aufgehen oder auch im falschen System runtergehen. So. Das ist halt diese Phase gerade in der NFL.
Was willst du denn jetzt damit sagen? Zerreißt uns nicht für uns.
Nein, aber es ist ja so. Ach, keiner weiß, ob die erfolgreich sind. Man kann ja nur basieren, was man
am College
erlebt hat. Das meine ich, das muss man auch nochmal erklären. Das ist ja, ey, guck dir mal NFL Network an. Was dafür, wo wir auch manchmal sagen so, ey, was posten die denn da für Sachen? Also was sind denn da? Da sagen wir auch manchmal bei manchen Leuten, okay, jeder hat eine Meinung. Wir können nur basieren auf das, was wir haben, eine Entscheidung machen. Aber ich bin ganz ehrlich, Kyle Pitts, weil ich sehr viele Spieler live gesehen habe, ist ein Mismatch-Nightmare auf der Tight-End-Position, den du benutzen musst, wie George Kittle, ja, aber eher Travis Kelce in dem System. Shotgun, ey, werf die Piff einfach die ganze Zeit. So mit so einem Typen, der dann gegen den Safety und den Linebacker, du musst, pack deinen dritten Corner, deinen Nickelback rauf, deinen dritten Cornerback, der hat keine Chance. Pack deinen besten Linebacker auf. hat keine Chance. Pack deinen besten Safety drauf, hat keine Chance. Ey, der bewegt sich schneller als die allen anderen auf dieser Position und ist viel, viel größer. Und benutzt aber auch. Ey, es ist
nice. Wie heißt dein Headcoach nochmal? Dan Mullen?
Ja.
Dan Mullen hat gesagt,
oh, über
Kyle Pitts, er ist ein Einhorn und ein Einhorn kannst du nur mit einem anderen Einhorn verteidigen.
Ist so. Ey.
Hat das eigentlich ganz gut getroffen?
Das war ein geiles Zitat. Fand ich geil. So, und dann waren Leute voll verwirrt davon. Ich sag, er ist doch, finde ich voll geil.
Nee, das ist ein guter Vergleich. Aber jetzt müssen wir natürlich, weil wir schon wieder knapp eine Stunde 20 gelabert haben und du im Flash bist, jetzt müssen wir, die Linemen pushen wir auf nächste Woche, aber wir müssen jetzt über die Quarterbacks spielen. Und jetzt bin ich gespannt, wer ist die Nummer 5 von Björn Werner?
Meine Nummer 5.
First-Round-Pick, dem einzigen aus Deutschland.
Warum kraulst du da weiter?
Und dann noch mit diesen Nägeln.
Mit den Nägeln, ey, schuss die Leute. Das ist, ich glaube, wir müssen wieder dahin gehen, dass wir nur telefonieren, ey. Und nicht FaceTime. Nee, meine Nummer 5 ist Mac Jones von Alabama.
Was? Ja, meine auch.
Weil, ach so. Das ist auch, bei der Quarterback-Position ist ja auch, glaube ich, auch noch wichtiger, was es für ein System ist. Und einfach, und nicht, wo stehen die gerade, sondern eher so, wo ist die Decke, ne? Und vor allem, was für ein System die sind. Ist wirklich so. Auf jeden Fall Mac Jones. Für mich, der hat abgeliefert, was soll man sagen, ne? Hätte Devontae Smith nicht die Heisman gewonnen, hätte er wahrscheinlich die gewonnen, war irgendwie Dritter, glaube ich, Stelle danach, an der zweiten Stelle war Trevor Lawrence, glaube ich, aber er hatte dieses Jahr National Championship gewonnen, 77,4% seiner Pässe angekommen, 4.500 Yards, 41 Touchdowns, nur 4 Interceptions, und hier ist das Ding, ich mag Mac Jones, er hat auch ein Jahr sozusagen eigentlich nur als kompletter Starter Erfahrung, weil er hatte ja Tua Tagovailoa davor, dann war da, also der war immer ein Ersatzspieler, dann war mit Jalen Hurts im Quarterback-Raum und, aber das sagt er heutzutage gar nichts mehr, weil Joe Burrow hat ja die gleiche Situation bei LSU abgegangen, ey, der hat mega gespielt für die Bengals, tat mir echt leid, dass er einfach zerstört wurde, wegen der Offensive Line, aber Mac Jones ist für mich der fünfte, weil das System, glaube ich, schon. Du konntest nicht alles sehen, glaube ich. Ne? Er hat mega gute Receiver gehabt. Vieles war aber auch, weil die so dominant sind mit dieser Offense gewesen. Er hatte ein komplettes Najee Harris-Maschine da hinten. Eine komplette Offensive Line, wo wieder 3 Leute gedraftet werden, wie jedes Jahr. Und das ist halt manchmal das auch wieder ein kleiner Nachteil, dass du nicht. Er musste nicht sozusagen sein ganzes Inventory an Würfe zeigen, weil er so erfolgreich schon war mit den Standard-Play-Action, kurze Pässe, einfach Devontae Smith, Jalen Waddle über die Mitte ganz schnell, zack, und die rennen mit den Yards einfach. Er hatte so viele Playmakers um sich herum. Und ich glaube, wo die NFL auch gerade hingeht, trotzdem ist er ein guter Quarterback, wo das gerade hingeht, ist, dass die NFL sehr viel realisiert, dass doch der Dual-Threat-Quarterback heutzutage doch wahrscheinlich jetzt mehr oder wichtiger wird als ja, vor 10 Jahren halt, ne?
Ich glaube auch, der Dual-Threat-Quarterback ist nicht mehr der Dual-Threat-Quarterback, oder andersrum, der Dual-Threat-Quarterback 21 oder 2020 ist nicht der gleiche wie vor 5, 6 Jahren. Da waren das Typen, die konnten halt schlecht werfen und gut laufen. Genau. Jetzt kriegst du den neuen Dual-Threat-Quarterback, der verdammt guter Werfer ist und ein verdammt guter Läufer. Und das ist das, was Mac Jones nicht ist. Er ist jetzt auch kein Anti-Athlet, ne? Der ist beim
Pro Day. Der kann sich,
ist er 4-7, 4-7, 2, 4-6-8 gelaufen, Vertical 32 Inches. Also er ist kein schlechter Athlet.
Aber zu den anderen Quarterbacks hier auf dieser Top 5 ist auch ein bisschen unfair, weil das alles komplette Athleten sind.
Genau. Seine Stärke ist ja seine Genauigkeit und sein Ballplacement, ne? Und seine Entscheidungen, die er macht und wirft echten, immer einen fangbaren Ball. Deshalb 77,4% Completion Rating, das ist schon heftig. Aber er ist auch meine Nummer 5, um das nochmal reinzuwerfen. Ich habe einen geilen Vergleich von, war der von Bucky Brooks? Ich weiß gar nicht mehr, von wem der war. Dass Mac Jones ist wie Iron Man. Der ist ein Superheld ohne Superkräfte. Wenn du ihm seinen Anzug ausziehst, ne? Und nur auf ihn ankommt, ist er halt nur ein Average Joe. So, und das ist so ein bisschen meine Befürchtung bei Mac Jones. wie macht er sich ohne seinen Ironman-Anzug, ohne eine All-Pro-Offensive-Line, ohne Najee Harris, der
beste Running Back. Warum kommen wir nicht auf so geile Sprüche?
Weil wir ein bisschen doof sind. Aber wir können die ja kopieren. So, deshalb ist er für mich die Nummer 5.
Also sagst du, warte, die schreibe ich mir schnell auf für das nächste Run-NFL-Spiel. Zack, Ironman. Stell mal vor mir. Wir copy und pasten einfach die ganzen Sprüche, ey. Oh Gott.
Ja, aber okay, der ist gut, dann muss man das aber auch mal sagen.
Genau, der ist gut, weil du auch mit den ganzen Playmakers um dich herum ist nicht automatisch, dass du so ablieferst, ne? Wer ist deine Nummer 4?
Justin Fields, Quarterback Ohio.
Auch meine Nummer 4. Ah, jetzt wird's aber, ja. Okay, da haben wir bestimmt die genau gleiche Top 5 Quarterbacks.
Ich weiß es nicht, aber Big Ten Player of the Year. In der schon back-to-back, ne? 70% seiner Bälle kommen an, 2100 Yards, 22 Touchdowns, 6 Interceptions. Ohio hat ja weniger Spiele gespielt genau, als viele Spiele dieser Top-Teams. Genau. Ja. Was mir so ein bisschen, also in der Regular Season war das echt schon krass, was er abgeliefert hat. Und dann ist er ja auch nochmal für 383 Yards gelaufen. Aber weißt du, was mir Sorgen macht bei ihm? Dann sozusagen in der Postseason gegen Northwestern im Big Ten Championship Game 12 von 27, 44,4%, 114 Yards, 2 Interceptions, wo du sagst, wow. Dann kommt er aber zurück und spielt, obwohl er noch Aua hat, gegen Clemson und wirft 22 von 28 für knapp 80% und 6 Touchdowns und 1 Interception. Wo du sagst, hä?
Und dann werden die zerstört so, dann, von Alabama im Finale.
Dann werden sie von Alabama zerstört.
Aber da hat er keine Chance gehabt, alleine das zu reißen, weil da haben die nein, das ganze Team, oder? Ey, boah.
Aber irgendwie, ich weiß es nicht, ich tue ihm wahrscheinlich Unrecht, aber ich kann ihn auch, weil er so size-mäßig, er ist ja auch so 6'2", 220, er ist so ein Dak Prescott-Typ, ne? Weil der scrambled ja auch, um zu werfen. Der ist ja jetzt nicht einer, ist ja nicht so der klassische Dual-Threat-Quarterback. Vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber und eigentlich sollte man nicht sagen, nur weil er gegen Northwestern ein schlechtes Spiel gehabt hat, sollte man ihn jetzt anzweifeln. Aber ich weiß es nicht.
Alle Quarterbacks,
Feeling,
ja. Alle Quarterbacks,
macht mir so ein bisschen so, oh, Ohio, du hast es doch neulich gesagt. Ey, die Ohio-Quarterbacks,
das ist
hochgedraftet genau. Worden. So,
das ist das, was Hastings, ich halt, was bei mir, boah, das ist bei mir tief drin. Cordell Patterson, da waren sehr, sehr viele erfolgreiche Quarterbacks in diesem System die letzten 4-5 Jahre. Und keiner hatte irgendwie die Formel, um erfolgreich zu werden in der NFL. Und das macht mir natürlich ein bisschen, warum ich denke trotzdem, er ist ein guter Quarterback und ein Team muss eine Chance nehmen.
Natürlich.
Ich denke auch, dass er trotzdem in der ersten Runde gehen wird. Aber der Kollege, der jetzt über ihn dran ist, wo Leute es auch umgekehrt haben, das ist Trey Lance, meine Nummer 3 von North Dakota State. Da sehe ich einfach Trey Lance.
Lance.
Ich war so, wer? Ey, wenn ich schon dieses. Trey Lance. Leute, wenn ich schon dieses Lance höre, weiß ich, ich habe was falsch gesagt, ey.
Ey, jetzt wirst du schon Franzose.
Lance. Nee, aber ich kann mich noch erinnern, wir waren am Anfang der Saison beim College Football. Ich habe gesagt, Leute, mach mal dieses Highlight-Tape an von diesem Typen, weil der hat letztes Jahr leider, weil der spielt im Division 1 FCS, sozusagen die zweite Liga im College Football, der hat letztes Jahr leider nur ein so ein Scrimmage-Spiel gespielt, weil die komplette Saison ausgesetzt haben wegen Covid. Also heißt, er hat nur ein komplettes Jahr, sein Redshirt-Freshman-Jahr gespielt bei North Dakota State in 2019. Aber fast 66,9% sind angekommen, 2786 Yards, 28 Touchdowns, keine Interception, 1100 Yards gelaufen, 14 Touchdowns gelaufen. Das ist mir egal.
Die Kombination ist schon krass.
Es ist so. Und sein Highlight-Tape, und da darfst du nicht vergessen, okay, viele sagen, er ist der Small-School-Quarterback. Ist ja klar, dass er so dominiert. Nein, ist nicht klar, weil du hast nicht das andere Talent um dich herum, wie zum Beispiel in Alabama, warum das so Standard ist, dass man dann so ausrasten soll. Sonst würde es ja jeder machen auf dem Level. Ne? Er ist ein sehr junger Quarterback, hat mir dann noch viel durchgelesen. Er wurde rekrutiert Und man sucht ja dann immer Gründe, warum war er denn kein Quarterback bei einem größeren College, ein Power 5 oder generell Division 1 FBS. Er hat mehrere Positionen gespielt, war halt dieser Athlet, wie man das nennt, aus der Highschool, wo mehrere Schulen ihn rekrutieren auf mehreren Positionen. Keine Ahnung, ein paar große Schulen wollten ihn als Safety, einer wollte ihn als Linebacker, einer wollte ihn als Receiver. Also er ist einfach ein kompletter Athlet, wollte aber unbedingt Quarterback spielen. Und dann ist er ja bei North Dakota State gelandet und da hat er sein erstes Jahr redshirtet, zweite Jahr Redshirt Freshman Jahr komplett ausgerastet und jetzt nicht gespielt mit diesem einen Scrimmage Jahr, da hat er, war jetzt nicht dolle, aber das haben die extra eigentlich nur für ihn gemacht und weil es halt so wichtig war, sich vorzubereiten oder nochmal zu zeigen dieses Jahr, dass er Football gespielt hat. Du, ich sehe einfach sein auch 6'3, 224, 100 Kilo, 1,91, der. Ich glaube, du kannst noch so viel aus ihm herausholen mit gutem Quarterback und ich kann es nicht sehen und wir werden noch einen Mockdraft haben. Ich glaube, die San Francisco 49ers, das ist die perfekte Situation mit Jimmy genau. G. Du lässt Jimmy G, ein Small-Time-Quarterback von Eastern Illinois, der Erfahrung hat, lässt ihn da hinten sitzen. Er ist auch sehr jung, er wird erst 20. Der wird erst 20.
Beim Draft ist der 20, ja, der ist jetzt, also
der wird 19. Jetzt, der wird jetzt in den nächsten 2-3 Wochen, wird er 20 Jahre alt. Heißt, er ist verdammt jung. Guckt euch ein Interview an. Sehr, sehr gut, also sehr professionell schon.
Mature.
Wirklich, ey. Das ist, ich bin ein Riesenfan von ihm und ich kann sehen, dass er der dritte Pick ist bei den 49ers. Weil es wäre einfach die perfekte Situation. Ob das so kommen wird, keine Ahnung. Aber ich denke, es wird. Wir werden aber noch unseren Mock-Draft haben. So, wer ist deine 3?
Meine 3 ist auch Trey Lance, du hast alles schon gesagt. Ich habe mir seinen Pro Day angeguckt, seine Highlights. Aber dann, was für mich immer noch mal wichtig ist, wie ist das Interview? Und habe mal so ein bisschen geresearched. Football IQ, Filmwork, wie er sich vorbereitet soll, on point sein. Und dann dieses, das Interview, wo du das Gefühl hast, da ist jemand schon wirklich im Kopf weiter als 19, 20. Da denke ich mir auch, boah, wenn du den jetzt eine Saison, wenn du dir das leisten kannst, dass der eine Saison rankommt an den NFL-Speed und das Ganze lernt, dann kann der echt gut werden. Dann ist das vielleicht der nächste Josh Allen.
Wir reden ja wirklich jedes Mal darüber, hey, magst du das, einen Quarterback direkt reinzuwerfen ins Feuer oder erstmal sitzen zu lassen? Es kommt immer auf die Situation drauf an. Normalerweise sage ich, shit, schmeiß ihn rein und lass ihn lernen. So bin ich normalerweise. Aber bei Trey Lance, er ist perfekte, setze ich erstmal ein Jahr hin und lerne. Der perfekte dafür.
Ja, weil er ist sehr, sehr jung, hat ein Jahr gestartet, FCS, dann ja ausgesetzt. Deshalb ist in der Kombination, glaube ich, dass für ihn auch Früchte tragen wird. Aber wer ist denn die Nummer 2?
Ja, meine Nummer 2 ist Zach Wilson von BYU und dadurch meine Nummer 1 Trevor Lawrence. Aber Zach Wilson, da bin ich ganz ehrlich, wo wir in der Saison waren, war ich immer so, boah, was ist denn dieser Hype mit diesem Zach Wilson? Jetzt, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, einfach seine Körpersprache, die nicht nur jetzt sein Pro-Day-Hype-Video da, was ja viral ging. Ich fand es so lustig, da haben Leute uns markiert, dass irgendjemand ein Video gemacht hat, Zach Wilson, weißt du, diesen Wurf, wo er nach links raus rennt und dann den Ball quer übers Feld gehen.
Ja, ein Post nach rechts. Genau. Ja, das war
und
schon.
Und dann hat Sam Darnold hat das im Spiel gemacht und haben die es voneinander gesetzt und dann war so, ja, okay, Sam Darnold macht genau die gleichen Sachen. Ich würde es nochmal gerne erklären. Sam Darnold ist für mich auch immer noch ein Quarterback, der noch nicht alles gezeigt hat, aber die Situation, in der er ist, oder auch in New York, wir reden immer von diesem Pressure und diesem Druck. Und wenn du einen Headcoach wechselst, das Beste, was Sam Darnold eigentlich passieren kann, der wird weggetradet, wie so ein Ryan Tannehill, und er kriegt hoffentlich irgendwo nochmal eine Chance im neuen System. Weil das ist schwer, sehen wir bei Carson Wentz, wenn du einmal in dieses Loch fällst, da rauszukommen als Quarterback. Einfach so dieser Druck von außen, Headcoach gewechselt, Systemwechsel und all das. Deswegen denke ich, Sam Darnold ist nicht, weil er schlecht ist, er hatte auch nicht viele Waffen, aber es wäre viel, viel besser für ihn, woanders hinzugehen und die sozusagen einen Neustart mit einem jungen Quarter zu haben. So sehe ich das. So, sorry. Erzähl mal, Zach Wilson deine 2? Ja, ist nicht deine Nummer 1. Trevor Lawrence ist deine Nummer 1.
Nein, ist meine Nummer 2. Ja. Ne? Zweiter in Pass Yards per Pass Attempt. 11 Yards pro Pass Attempt. Zweiter in Completion Rating. 72,7. Weil wir haben BYU nicht gezeigt. Ne? Deshalb, ich musste mir erstmal Ja, sein Tape angucken.
Letztes Mal habe ich ja gefragt, ist eine Independent. Heißt, die haben gegen sozusagen einen Spielplan kreiert, wo sie, oder die spielen immer gegen mehrere Teams aus verschiedenen Conferences. Das heißt Independent.
Okay.
Nur vier Teams, die Independent sind. Notre Dame.
Ja, zum Beispiel Notre Dame ist auch eigentlich eine Independent.
UMass. Ja.
Auf jeden Fall, NFL Passer Rating ist ja die Nummer 2. Der hat ein 136,3 NFL Passer Rating. Und dritter im Passing Touchdown. So, das heißt, der hat richtig abgeliefert. 11-1 und bringt auch diese Attitude mit, die du brauchst, um tatsächlich ein Leader im Lockerroom zu sein. Und diese, wie nennen die das jetzt, Off-Platform-Throws, also wenn du deine Füße nicht gesetzt hast.
Ich schwör's dir, du hast es gerade gesagt, hast du nicht das Gefühl, dass junge Quarterbacks sich schon anpassen an ihren Patrick Mahomes-Style?
Die üben,
genau,
in absurden, aus absurden Körperpositionen den Ball zu werfen. Und das kann er. Und das ist auch der Rave jetzt. Aber ich glaube, es wäre auch unfair, ihn jetzt nur auf diesen Hype zu reduzieren, weil er hat abgeliefert. Naja. Auf jeden Fall. Deshalb, und für mich, es kam ja ein bisschen raus, ja, Rich Boy Kid und oder Rich Kid und Attitude. Hey, du brauchst eine Attitude, um Quarterback in der NFL zu sein. Deshalb meine Nummer 2.
Noch ist es nicht so ein Level wie Johnny Manziel damals auf Rich
Kid Attitude.
Das ist ein gutes Attitude bis jetzt. Außer es kommt jetzt noch was raus. Weißt du, was lustig ist? Es kann in den nächsten 2 Wochen bis zum Draft noch vieles rauskommen. Also deswegen warten wir mal unseren Mock-Draft. Wir haben jetzt noch danach 3 Folgen. Genau. Übernächste Woche fangen wir an mit unserer ersten Hälfte vor unserem Mock-Draft. Wir machen nur einen Mock-Draft. Patrick wollte wieder 14 Mock-Drafts machen, Alter. Ich sag, ey, no. No. So, dann erzählen wir noch ein bisschen was über Trevor Lawrence, der, glaube ich, bei jedem Mock-Draft auf der Nummer 1 ist und von den Jacksonville Jaguars gedraftet wird. Warum?
Ich sage nur ein Wort. Consistency.
Generational Talent.
Knapp 2 Meter groß, 100 Kilo schwer.
Sexy.
Kann rennen. Was willst du sexy? Was erzählst du denn?
Er ist der perfekte, kreierte Quarterback. Also besser kann man den gar nicht zusammenbauen.
Nee, und vor allem hat er dieses Winner-Gen, ne? Der hatte Sean Watsons Highschool-Career-Passing-Rekord in Georgia gebrochen. 13.908 Yards und auch noch Touchdowns, 161. 2 State-Titles. Der Typ gewinnt, seitdem der Highschool-Football spielt, gewinnt er.
Ja, Freshman-Jahr, Clemson 2018, National Champion.
National Champion.
Dann dreimal, so, in den 3 Jahren, dreimal ACC-Champion gewonnen. Die sind immer in die Playoffs gekommen. Dann 2020 ACC Player of the Year und Heisman Runner-Up. Ja, wurde Zweiter. So, und einfach, wie du es gerade gesagt hast, in seinem Freshman-Jahr 30 Touchdowns, 4 Interceptions. In seinem ersten Jahr, und die gewinnen das National Championship-Spiel. Dann 2. Jahr 36 Touchdowns, 8 Interceptions. Was immer noch verdammt gut ist, ne? Nur 8 Interceptions zu haben. So, und dann 24 mit 5 Interceptions, weil er hatte Covid, kannst du dich noch erinnern, war dann 2 Wochen raus.
Ja.
Das war auch da, kam dann zurück, auch 69,2. Trotzdem wurde er Heisman Runner-Up. Also wirklich, der hat jedes Jahr und er ist ein unglaublich guter Läufer. Für seine Größe. Der ist 6'6, 1,98, so 98 Kilo. Ey, der hat letztes Jahr 8 Touchdowns erlaufen und das Jahr davor 9. Der kann, ey, alle sagen, und das ist wirklich interessant, weil das war auch mein erster Gedanke, der sieht aus wie Andrew Luck aus dem College. Der ist so dieses generational Talent wie Andrew Luck. Er kann jeden Wurf, also jeden Ball werfen, also die verschiedenen Arten von Würfe, und er kann den Ball laufen. Er ist durchtrainiert, er ist groß, er hat einen langen, starken Arm, der ist akkurat.
Er hat einen langen Arm. Was ist denn mit dir? Sexy, er hat einen langen Arm. Werner. Aber pass auf, um das zusammenzufassen. 3 Jahre bei Clemson, National Champion, über 10.000 Yard Passing, 90 Touchdowns zu 17 Interceptions.
90 Touchdowns in 3 Jahren College Football auf Clemson auf einem sehr hohen Niveau. Ey.
Und knapp 1.000 Yard Rushing noch obendrauf in seiner Karriere.
Warte mal.
So, der Typ ist die eierlegende Wollmilchsau.
Warum bin ich nicht mit so einem
Sprüchen? Hast du auch noch nie gehört, ne?
Oh, noch nie. Ich bin so schlecht. Pass mal auf, kann ich noch mal ganz kurz
hier nochmal die Karriere-Touchdowns von den anderen Top 5 Quarterbacks. Ganz kurz, sorry.
Ja. Passing-Touchdown, ja.
Mac Jones hat 56 Touchdowns in 3 Jahren. Justin Fields hat 67 Touchdowns in 3 Jahren. Trey Lance natürlich nur 30, weil er nur ein Jahr gefühlt gespielt hat. Und dann Zach Wilson hat 56 Touchdowns. Und dann kommt Trevor Lawrence in 3 Jahren 90 Touchdowns. Der hat sehr viel Tape, du hast alles gesehen, da gibt es kein Geheimnis mehr, ob er das und das nicht kann. Du weißt ganz genau, was du bekommst und deswegen ist er so ein sicherer Pick mit dem ersten. Wenn die Jaguars den nicht picken oder den wegtraden, das ist das Einzige, was ich sehen könnte, dass irgendjemand sein ganzes Leben oder die ganze Seele wegtraden würde, damit die den bekommen. Die Jaguars müssen mit Trevor Lawrence gehen.
Der hat den besten Track Record von allen und physisch bringt er alles mit. Ich meine, knapp 2 Meter, 100 Kilo.
Also wenn mein Sohn ein Quarterback sein sollte, dann sollte es auch sein
wie Trevor Lawrence. Du meinst Adam oder Adrian Warner?
Vielleicht nenne ich ihn auch Trevor. Vielleicht Trevor.
Na, Trevor Werner klingt total beknackt. Trevor Werner, ey. Trevor Werner. Ich dachte eigentlich Patrick Werner, wie sein brauner Onkel.
So was würde ich... Okay, so. Sind wir fertig? Jetzt kommt er hier.
Also, der Nummer 1 Pick im Draft wird sicherlich Trevor Lawrence. Da müssen wir auch, glaube ich, gar nicht bis zur nächsten Woche zum Mock-Draft warten. Ey, wir müssen uns nächste Woche beeilen. Wir müssen ja über die O-Line sprechen, die Top 5 O-Line, Top 5 Defensive Linemen oder machen wir Pass-Rusher und Defensive Tackle? Und dann noch Linebacker?
Wir müssen Defensive Linemen machen.
Pass-Rusher?
Passwort, nehmen wir genau, wir machen Passwort. Lass Passwort, da können Defensive Tackle auch mit drin sein, das müssen wir dann einfach schön gucken. Aber ich bin ganz ehrlich, das sind halt auch nicht.
Dann brauchen wir Stack-Linebacker, Safeties und Corner.
Nein,
das und die O-Line?
Geht gar nicht, haben wir gar keine Zeit für. Wir machen Defensive Line, Linebacker.
Du hast über deinen Black Hammer und über deinen Hals und über deinen Bart so ganz verpixelt, wie so 16-Bit. Das sieht aus, als hättest du ganz komisch irgendwie einen Ausschlag. Oder du hast Ausschlag am Hals, kann auch sein.
Nee, eigentlich
sieht 16-Bit-Ausschlag.
Ja, das sieht eigentlich gut aus, ey.
Das ist dein gelber Anzug, den du da anhast. Warum hast du eigentlich einen gelben Schlafanzug an?
Schon immer.
Ah, okay. Boah, ey, wir haben schon wieder eine Stunde 40 und ich muss jetzt zu Oma Heidi schnell. Es gibt Finkenwerder Scholle, mein Freund.
Ich habe auch keine Ahnung, was das ist.
Also, was ist weißt das? Du denn?
Junge, ich war 13 Scholle. Jahre, ich bin mit 16 abgehauen, ich habe gefühlt alles verpasst, was man lernen sollte hier in Deutschland. Ich bin Amerikaner gewesen. Gott. Aber was ist das?
Erzähl mal nochmal. Brandenburger. Finkenwerder Scholle, pass auf, wenn Corona vorbei ist und wir dir dürfen, wenn du in Hamburg bist, nehme ich dich mit in den Fischereihafen in Hamburg hier. Geilstes Restaurant, Fischrestaurant in Hamburg, direkt an am Hafen. Kriegst du Finkenwerder Scholle und noch so ein paar andere Sachen. Schön Aal auf Schwarzbrot.
Lass mal sein, das ist mein Ding.
Geräucherte Aal auf Schwarzbrot. Ich weiß gar nicht, wie gut das schmeckt.
Nee, aber pass auf.
Ich schwöre es dir, du wirst es lieben.
Sag es nochmal, was isst du heute?
Finkenwerder Scholle.
Das kannst du mir nicht erzählen, dass es das jeder kennt Hamburger muss. Außer, ja genau, nicht jeder außerhalb von Hamburg kennt das.
Nein, aber...
Siehste. Wo soll ich das kennen? Ich war nie in Hamburg, ey. Ich kenne mich da nicht aus.
Ich wollte dich nur einmal schlecht aussehen lassen.
Das ist ja okay.
Ja, sorry, du hängst...
Das machst du ja immer, da kriegst du ja immer Hass für.
Das ist okay.
Man ist so ein Hater.
Leute, ey, ihr müsst wissen, Haters hate, ey. Man muss Werner immer ab und zu mal wieder auf den Boden der Tatsachen holen, sonst dreht er durch.
Was erzählst du?
Er ist halt kein Normalsterblicher, ne?
Weißt du,
Herr Werner.
Wer hat das mit Absicht gemacht?
Ich muss los jetzt zu Oma Heidi. Okay, die Leute warten.
Leute,
es ist 14.18 Uhr.
Liebe Bromantiker, habt eine schöne Woche. Frohe Ostern, wenn ihr das nach Ostern hört. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Ostertage. Wir hören uns nächste Woche. Patrick, mach dein Ding.
Schöne Eiertage. Gut, dann würde ich sagen, liebe Bromantiker, wir hören uns nächste Woche. Selber Kanal, selbe Baustelle.
Können wir noch einmal Danke kurz sagen? Einmal Danke. Es ist mal wieder Zeit, Danke zu sagen. Nur mal ganz kurz. Weil die Aufrufzahlen in dieser Offseason waren noch nie so hoch. seit wir den Podcast angefangen haben. Und deswegen muss man mal Danke sagen an jede Person, die diesen Podcast hört, weil wir sehen es nicht als selbstverständlich. Ne?
Und, Herr Werner, das war gut, dass du das gesagt hast. Und das, obwohl der ein oder andere auf Twitter sagt, dass unsere Folgen von Mal zu Mal schlechter werden.
Musst du schon wieder? Wir bedanken uns. Ey, das ist wirklich eine Bestätigung für uns, dass ich das auch alles immer so, weiß nicht, das macht uns halt eine Menge Spaß. Und wenn man so eine Bestätigung bekommt in so einen Zahlen, auf einmal auch euer Feedback generell auf Social Media, ist es mega geil, Mann. Das ist, ich freue mich schon wieder so krass auf die Football-Saison. Das ist brutal. Ich weiß nicht, ob ich beim Draft da sitze. Ich weiß, du und Icke werdet den Draft moderieren.
Bei ProSieben wurde das auf jeden Fall so announced.
Ich bin gerade in Vertragsverhandlungen mit unserem Chef. Also mal gucken, ob ich da jetzt ein bisschen Druck aufbauen hier.
Kriegst du First Round Money?
Werden wir sehen. Vielleicht ist Kasim als nächstes in der Bromance am Start und ich werde komplett weg sein.
Nein. Weißt du, meine? Du hast einen Franchise-Tag.
So, nein. Aber ich hoffe, keine Ahnung, wir haben noch nicht drüber gesprochen. Der Draft auf jeden Fall macht eine Menge Spaß schon. Ne? Auch vor 3 Jahren, ne? 4 Jahren hat es der NFL-Draft, ging es erst langsam los. So, und jetzt, ich weiß, letztes Jahr im Lockdown ging es schon gut, aber haben viele Leute die Nacht mit uns durchgemacht.
Stimmt.
Da waren wir zu Hause. Weißt du noch, wo wir zu Hause
waren? Mal gucken, wo wir dieses Mal sein werden. Lassen wir uns mal überraschen. So mit Tests und also, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wisst ihr was, Leute? Alright. Einfach nächste Woche wieder einschalten. Wenn es euch gefallen hat, be a friend, tell a friend. Wenn es euch nicht gefallen hat, geht auf Twitter und vergesst es einfach. In diesem Sinne, Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte?
Schön mit dir.